Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 683. Es ist das WrestleMania-Wochenende und wir liefern euch den Review-Podcast zu WrestleMania 41 Night 1. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Kronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Ja, hallo. Guten Tag, lange Nacht und ja, heute das Ganze nochmal.
Genau, ungewohntes Einsatzgebiet. Ich meine, wir besprechen auch die WWE Weeklies natürlich immer in das Magazin bei uns, jeden Freitag. Aber du bist sonst natürlich unser Go-To-Guy für AEW zusammen mit dem David zusammen. Tja, jetzt bist du hier, weil der Kai ist in Las Vegas, der Chris ist in Las Vegas. Und manch einer wollte tatsächlich auch einen Ostersonntag haben. Das ist eine unfassbare Frechheit. Deswegen sitzen wir hier, übernehmen auch morgen die Review zu Tag 2. Und ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie da deine Eindrücke sind. Es ist ja auch mal ganz unterhaltsam, hier mal andere Positionen zu haben, als wie ihr sonst gewohnt seid hier aus unseren Review-Podcasts. Und ich würde sagen, du hast es gerade schon angesprochen, es war eine lange Nacht für uns alle. Also ich habe es nicht ganz durchgehalten, muss ich an der Stelle dazu sagen, weil ich schon sehr viele lange Nächte diese Woche hatte. Aber es war eine lange Nacht und deswegen steigen wir auch hier direkt in die Matchcard ein. Beziehungsweise, wir müssen ja eigentlich noch weiter vorne anfangen, lieber Markus, weil es ist ja auch einiges noch in der Pre-Show passiert. Da gab es ja einige wichtige Entwicklungen, sowohl für die WrestleMania-Cards als auch für WWE selbst.
Genau, also wir haben natürlich hier zwei Verletzungen, also drei eigentlich mit Kevin Owens. Das wussten wir schon ein bisschen länger. Also da gibt es ja heute dann auch ein Mystery-Opponent, eine Open Challenge. Wer jetzt neu dazugekommen ist ins Verletztenlager, das ist Rey Mysterio. Der hat sich hier am Freitag bei SmackDown, also auch sehr bitter, einen Tag vor WrestleMania, wohl noch verletzt, also hier so im Schrittbereich eine Zerrung wohl zugezogen.
Hat man gesehen, er wurde raus aus dem Ring gezogen, ist ziemlich unsanft gelandet und genau. Da hat man auch schon gesehen, er wurde auch während des Matches behandelt. Das war ja ein Six-Man-Tag mit American Made gegen die LWO und da haben dann ja auch Rey Fénix und Dragon Lee quasi das Match alleine bestritten.
Genau, und Rey Fénix ist sozusagen hier, ja, wenige Wochen nach seinem Debüt gleich mal zum Handkuss gekommen. Also der hat hier der eine König sozusagen den anderen König ersetzt. Also Rey Fénix ersetzt Rey Mysterio gegen El Grande Americano. Also so ein bisschen das Mania-Debüt, das Unverhoffte für ihn. Und wir haben jetzt auch gesehen, dass Bayley attackiert wurde backstage und Lyra Valkyrie muss sich jetzt für heute eine neue Partnerin suchen. Das allerdings jetzt hier keine unter Anführungszeichen echte Verletzung, sondern das war wohl eine geplante Geschichte. Warum? Ja, Lyra Valkyrie natürlich aus Irland. Welche irische Wrestlerin oder irischstämmige Wrestlerin fällt uns da noch ein? Bei Hall of Fame haben wir sie auch an der Seite von Seth Rollins gesehen. Becky Lynch ist naheliegend, dass die möglicherweise hier überraschenderweise zum Einsatz kommen wird. Also Lyra Valkyrie hat hier 24 Stunden Zeit bekommen, sich eine neue Partnerin zu suchen. Und gucken wir mal, wen sie da hervorzaubern wird, möglicherweise.
Ja, ist ganz interessant. Ich habe am Freitag noch mit dem Kollegen Markus Holzer ja das Magazin gemacht und wir haben da auch schon so ein bisschen rumgerätselt, Becky Lynch, weil jetzt zuletzt wurden immer mehr Gerüchte laut, dass sie erstmal nicht zu WWE zurückkommen wird und dass sie mit dem Wrestling abgeschlossen hat, sich nicht mehr als Wrestlerin sieht. Und wir haben schon so spekuliert, vielleicht streut man solche Sachen inzwischen ja auch ein bisschen, um die Spannung hochzuhalten und jetzt ich gehe auch ganz stark davon aus, dass Becky Lynch...
Also sie hat zumindest einen neuen Vertrag schon vor längerer Zeit unterschrieben. Das heißt, ja, das ist davon auszugehen, dass sie auch irgendwann in den Ring zurückkehren wird. Und möglicherweise ja schon heute Nacht.
Ich wollte es gerade sagen, wir werden es dann auf jeden Fall morgen besprechen, was da so passiert ist. Und ja, was anderes, was passiert ist, das ist natürlich besonders spannend, auch gerade für jemanden wie dich, der sich auch mit dem internationalen Wrestling sehr, sehr stark auseinandersetzt. Wir haben seit Monaten, fast Jahren, haben wir darüber gesprochen, dass ja WWE Kooperationen in Mexiko sucht, in Südamerika sucht, dass man jetzt gleich AAA kaufen würde. Damit habe ich persönlich nicht gerechnet.
Ja, also das war mehr oder weniger eine Überraschung. Also es haben wohl gewisse Leute schon länger darüber Bescheid gewusst, dass das wohl im Gespräch ist. Im Prinzip, also wir werden da im Magazin nächste Woche, werden wir das ein bisschen ausführlicher analysieren. Ganz kurz, also für die, die jetzt vielleicht sagen, mexikanisches Wrestling, eigentlich überhaupt nicht mein Ding, ich habe keine Ahnung, wovon sprechen die, warum ist das irgendwie relevant? Es gibt im Prinzip in Mexiko zwei große Wrestling-Ligen. Das eine ist CMLL, das ist wirklich der Platzhirsch, also Platzhirsch im Sinne von, das ist die älteste noch aktive Wrestling-Promotion der Welt, die gibt es seit 1933. Und AAA, ja, gibt es auch schon seit 1992. war sozusagen mal eine Abspaltung von CMLL ursprünglich. Und ja, AAA hat ja zu Beginn von AEW auch mit AEW zusammengearbeitet. Dann hat man sich da ein bisschen, gab es ein bisschen Probleme. Also vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, FTR waren ja auch mal AAA Tag Team Champions, haben Titel dann verloren gegen Dragon Lee und Dralistico. Und ja, Dragon Lee hat nicht nur einen Pin gemacht, sondern hat unmittelbar nach Ende des Matches gesagt, so hier, übrigens, ich vakantiere den Titel wieder, ich gehe zur WWE zurück. Beziehungsweise ich gehe zur WWE nicht zurück, sondern initial mal. Ja, und dann hat sich auch dieses Arbeitsverhältnis AEW-AAA ja relativ schnell erledigt gehabt. CMLL natürlich seit Jahren auch New Japan-Partner, das ist AEW-New Japan, AEW-CMLL, das macht auch mehr Sinn. Und ja, jetzt haben die natürlich vor kurzem auch eine große Show mit CMLL oder mehrere große Shows in Mexiko angekündigt. Und das war jetzt wohl auch der ausschlaggebende Punkt. Also man hat hier schon länger auch miteinander gesprochen über eine Zusammenarbeit, vielleicht auch über einen Kauf. Und ja, offenbar seit AEW das angekündigt hat, ist da auch wieder ordentlich Bewegung in die Sache hineingekommen. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Wir haben hier auch Vikingo ja dann gesehen, also einen der größten Stars, den wir auch bei AEW schon mal gesehen haben, in einem sehr guten Match gegen Kenny Omega zum Beispiel vor einiger Zeit. Und man hat hier schon eine erste gemeinsame Show angekündigt, nämlich am 7. Juni wird es hier eine Neuauflage von Worlds Collide geben mit AAA, WWE und NXT in Kalifornien, also auch in einem sehr stark hispanisch geprägten Markt. Ja, und es wird wohl darauf hinauslaufen, so hat es auch Triple H dann bei der Pressekonferenz gesagt, man will wohl hier auch in Mexiko und vor allem auch für Südamerika das Ganze aufbauen. Also das, die einen sagen natürlich, das wird eine Art NXT Mexiko werden. Wird natürlich Sinn machen, sich da auch Mexikaner reinzuholen, junge Talente. Und man wird aber hier natürlich sozusagen im eigenen hispanischen Markt versuchen, weiter zu expandieren. Bei AAA, man darf ja nicht vergessen, die standen ja zum Beispiel auch hinter Projekten, also einerseits mit Marvel haben sie ja Projekte gehabt und Lucha Underground kommt natürlich sozusagen auch aus der AAA-Ecke. Das heißt, mit dem richtigen Budget, mit dem richtigen, sage ich mal, kreativen Geist dahinter kann man da einiges tun und das wird vor allem auch die Szene in Mexiko, aber auch international wird sich da einiges tun.
Ja, das ist ganz spannend. Wir haben vor einiger Zeit noch den Podcast zum Thema Blockbildung gemacht. Also die Blockbildung manifestiert sich immer mehr. Also das ist jetzt nicht nur ein Block, sondern der Laden gehört jetzt AAA, du hast, gehört jetzt WWE, also AAA gehört WWE. Triple H hat es angekündigt und bestätigt. So, die ganzen Abkürzungen und Buchstaben. Auch die Besitzer von AAA, die ehemaligen Besitzer, waren natürlich auch mit vor Ort. Also das wurde auch schon recht heiß gefeatured hier in den Shows. Und mal sehen, wie die ganze Chose dann ausgeht und wie sich das ganze Projekt entwickelt. Auf jeden Fall eine sehr große Entwicklung. Also darf man wirklich nicht unter den Tisch fallen lassen, so in so einem WrestleMania-Wochenende. Das ist schon was ganz schön Großes. Aber kommen wir zu den eigentlichen Shows und verrennen uns hier nicht noch in so Nebenschauplätzen. Wir sind natürlich in Las Vegas, Nevada, genauer gesagt in Paradise, im Allegiant Stadium. Es sind über 61.000 Zuschauer vor Ort, darunter auch etliche Leute, die wir kennen. Teilweise auch, wenn man so den deutschen Wrestling-Kanälen folgt, wer da alles so an Wrestling-Prominenz vor Ort ist, das ist ganz witzig zu sehen. Haben wir auch schon in der Hall of Fame gesehen, dass dann Robert Dreisger zum Beispiel neben dem Gunther gesessen hat. Also das fand ich schon mal ganz interessant. Und Gunther ist auch das passende Stichwort, lieber Markus, weil der durfte hier auch gleich die Show eröffnen, und zwar im Titelmatch gegen Jey Uso. Ja, und wir haben es ja schon im Vorfeld so ein bisschen gesagt, ne? Unter vielen Fans so ein bisschen eine ungeliebte Ansetzung, die wir hier gehabt haben. Jey Uso den großen Push bekommen, nochmal im Zuge des Royal Rumble Siegs. Natürlich hat Gunther nie besiegen können, hat hier beim Intro natürlich kräftig abgejietet, die Crowd war dabei und ich habe gedacht, er hat sich tatsächlich beim Entrance ein bisschen verletzt gehabt, weil er so seinen einen Arm auch so ein bisschen merkwürdig gehalten hat, aber davon abgesehen, weil hier natürlich die Geschichte, wie kann jetzt Jey Uso gegen diese Übermacht, gegen diese Dominanz eines Gunther ankommen? Ganz kurz gesagt, lieber Markus, er hat's geschafft und er hat ihn schlussendlich wirklich auch mit den eigenen Waffen geschlagen, so muss man es sagen. Also wenn wir jetzt gleich vorgreifen, gab es ja am Ende gleich mehrere Uso-Splashes, aber vor allem gab es ja dann auch den Sleeper-Hold und den Tap-Out. Also wie hast du hier die Match-Geschichte gesehen? Es war ja nicht nur David gegen Goliath, sondern es war eben auch wirklich, dass ein Jey Uso quasi hier immer stärker in Gunthers Repertoire gegriffen hat.
Genau, also er hatte dann auch sozusagen, es gab die Uso-Splashes, es gab dann auch von Gunther einen Splash später. Er hat dann auch die Powerbomb gegen Gunther gezeigt und ja, letztlich war es hier, also Gunther hat natürlich den Sleeper Hold gezeigt, mit dem er zuletzt ja auch hier noch Jimmy Uso vor den Augen seines Bruders, ja, ausgechoked hat. Und im Endeffekt gab es dann eben hier diese, ja, es gab mehr Superkicks, dann gab es drei Uso-Splashes, der dritte auch gegen den Rücken. Und dann gab es hier sozusagen den Sleeper Hold. Und ja, was ich ein bisschen eigenartig fand, war, dass Gunther hier sozusagen sehr schnell innerhalb weniger Sekunden auch getappt hat. Das hat mich ein bisschen erinnert jetzt so an Dynamite diese Woche, wo Samoa Joe ja John Moxley auch in sehr wenigen Sekunden ja ausgechoked hat. Vielleicht hat man gesagt, ja, dann muss unser Samoaner mindestens genauso dominant sein wie der Samoaner. Weil ich hätte mir gedacht, okay, es wird einen längeren Struggle geben, wenn überhaupt, oder Gunther wird halt einfach das Bewusstsein irgendwann verlieren, der Referee wird das Match stoppen. Aber so war es eine ja relativ klare Tap-Out-Victory für einen Jey Uso. Jimmy Uso dann natürlich auch noch entsprechend rausgekommen und ja, also ich sag mal, Jey hat hier halt natürlich seinen WrestleMania-Moment bekommen. Die Crowd hat es entsprechend abgefeiert. Ich bin immer noch der Meinung, Jey Uso ist für mich nicht wirklich so der klassische Main-Eventer-Typ. Aber das Schöne ist bei der WWE und der Art und Weise, wie die heute ihr Geld verdient, ist das auch vollkommen egal. Also du kannst dir einen Jey Uso bringen, der ist entsprechend over, der verkauft dir sein Merch. Ob der jetzt vom Wrestlerischen her ein World Champion Kaliber ist, der muss weder Hausshows ausverkaufen, wie das in den 80er Jahren der Fall war, noch muss der jetzt hier irgendwie groß die TV-Einschaltquoten ziehen, weil die kommen ohnehin übers Gesamtprodukt. Das heißt, von daher kann man den Jey Uso da schon mal reinstellen in diese Position. Und er ist jetzt, sage ich mal, dadurch auch endgültig für die Main-Event-Riege qualifiziert. Und du hast halt jetzt einen Main-Eventer mehr, den du einsetzen könntest, wenn du willst, langfristig.
Wobei man halt sagen muss, dass ein Jey Uso jetzt ja schon auch in der Vergangenheit diverse Male Main-Events bestritten hat, auch innerhalb der Bloodline-Geschichte natürlich. Vor 2 Jahren stand er schon im WrestleMania-Main-Event. Die Matches gegen Roman Reigns, natürlich auch große Ausrufezeichen. Ich möchte noch mal ganz kurz ein bisschen aufs Match eingehen, weil ja, das Ende war überraschend. Das ist dann auch wirklich quasi mit dem Finisher des Gegners ist und gerade auch für den Gunther, der ja so dominant präsentiert worden ist, da tue ich mich auch wirklich schwer mit. Und ich fand es auch wirklich überraschend, dass das dann hier so schnell ging. Klar, hat natürlich Jey vorher, ich glaube 2 oder 3 Spears hatten wir auf jeden Fall, die Gunther kassiert hat und dann eben diese ganze Reihe von Splashes, die Gunther kassiert hat. Nichtsdestotrotz, es sind eben bei dem Jey Uso jetzt auch nicht diese vernichtenden Aktionen, trotz der Superkicks, die noch dabei gewesen sind, dass ein Gunther, der eben so eine Reputation ja inzwischen auch einfach hat, dass der so schnell austappen müsste. Ich hätte mir auch gewünscht, dass man das ein bisschen länger zieht. Ich hatte auch ein bisschen Probleme mit der Emotionalität im Match. Ich finde, gerade zu Beginn hatte ich hier ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen. Also Gunther war auch sehr feige, nenne ich es einfach mal. Er hat versucht, quasi hier einen Jey Uso auch zu überrumpeln. Da gab es dann mal einen Chop. Dann hat Jey Uso zurückgeschlagen. Dann ist Gunther erstmal raus. Dann hat er irgendwas anderes probiert. Dann hat Jey Uso ihn getreten. Dann ist Gunther erstmal wieder raus. Und so. Denn Jey hat quasi alles gefressen, was Gunther ihm entgegengeworfen hat und konnte immer wieder die Spitzen landen. Was mir aber hier gefehlt hat, war die Emotionalität. Ich habe gedacht, man lässt einen Jey Uso hier viel stärker leiden. Also, dass er wirklich von Gunther, ich sag's mal ganz plakativ, grün und blau geprügelt wird, bis er dann diesen Kampfgeist wiederfindet und diese Energie in sich wiederfindet, um da zurückzukommen. Das hat mir hier ein bisschen gefehlt, auch in der Darstellung. Wir hatten so Hulk-Up-Momente, aber dieser Augenblick wirklich des absoluten Widerstandes gegen diese Naturgewalt Gunther, die hat mir hier ein bisschen gefehlt. Und am Ende ging es dann sehr schnell.
Ja, absolut. Und was ich mir auch, weil ich dachte mir, okay, vielleicht hat man im Main Event irgendwie, also wir wissen ja, WWE und Blut ist ja nach wie vor nicht so selbstverständlich wie bei AEW. Wir haben es ja gesehen bei der Attacke gegen Jimmy Uso, der hat ja ordentlich geblutet. Und da dachte ich mir eigentlich, und ich dachte mir, vielleicht hat man einen großen blutigen Spot im Main Event vor und möchte es hier nicht überstrapazieren. Aber ich glaube, es hätte tatsächlich hier geholfen, wenn man so ein bisschen dieses Beating, was auch Jimmy Uso genommen hat, wenn man das so ein bisschen gespiegelt hätte.
Ja.
Und wenn der auch vielleicht noch mal ein bisschen geblutet hätte, wenn dann vielleicht sogar Jimmy noch rauskommt und ihn anfeuert. Wie gesagt, der ist ja dann wirklich erst nach dem Match rausgekommen zum Feiern. Also mir hat es auch ein bisschen gefehlt. Ich habe mir gedacht, ich hätte gern so mehr ein bisschen die Vernichtung von dem Jey Uso, wo er dann halt, er kann ja dann noch durchaus wirklich klar gewinnen. Es muss ja nicht irgendwie mit einem Small Package oder sowas sein. Aber mir hat es auch, wie du sagst, ja, die Emotionalität hat ein bisschen gefehlt. Wir hatten ja auch, wir hätten sogar einen prädestinierten Spot gehabt. Also Gunther hat sogar einmal mit dem Gürtel kurz zugeschlagen, auch zwischendurch, als der Referee abgelenkt war. Ja, war ein solides Match. War, muss ich jetzt aber sagen, auch nicht das Beste. Also nicht für mich nicht eins der Top-Gunther-Matches der letzten Jahre, seit er bei WWE ist.
Es war sogar, wenn du dir die anderen Matches von den beiden anschaust, war es in meinen Augen das Schwächste, was die beiden hier präsentiert haben. Wir haben übrigens natürlich auch noch ein paar Sachen übersprungen, ne, weil wir gleich in das Match reingegangen sind. Wir haben natürlich einen Triple H gehabt, der WrestleMania hier angekündigt hat. Und wir hatten auch noch einen kleinen Musik-Act mit der Final Fury-Kooperation hier gehabt mit Salvatore Ganacci, also DJ-Produzent, Musikproduzent, der hier ja mit ein bisschen Musik gesorgt hat, ehe dann Jey Uso in die Halle gekommen ist, nur der Vollständigkeit halber. Ja, aber es hat hier wirklich ein bisschen was gefehlt. Diese Story-Verstrickungen hat man, wie ich finde, nicht ausreichend aufgegriffen, um hier wirklich diese ja, Emotionalität, diese Notwendigkeit, diese Not, den Drang damit darzustellen. Also für mich war es ein Letdown, nicht nur, weil Gunther verloren hat, auf die Art und Weise, haben wir gerade schon gesagt, das hat mir nicht gefallen, aber vor allem hat es mir gefehlt, dass wir hier wirklich als Zuschauer mit auf eine Reise genommen worden sind innerhalb der Geschichte. Wir haben jetzt seit dem Rumble sind 2,5, 3 Monate fast vergangen. Eigentlich hättest du nochmal gucken müssen, wie du diesen ganzen Weg nochmal mitgehst. Das hat man leider nicht geschafft, hat man nicht gemacht. Wrestling-technisch war es in Ordnung, aber auch nicht herausragend, wie du schon richtig gesagt hast. Auf der Liste der Gunther-Matches wahrscheinlich eher untere Drittel angesiedelt. Auf der Liste der Matches der beiden gegeneinander auch da eindeutig eines der Schwächeren. Ich fand es kein besonders herausragenden Opener, sondern eher wie so ein Anheizer eigentlich. Und die Leute haben sich gefreut, wie du auch schon richtig gesagt hast. Die haben mitgefeiert, dass ein Jimmy Uso dann nach dem Match rauskommt. Ergibt für mich halt auch keinen Sinn. Der ist doch noch verdroschen worden. Der muss doch eigentlich der allererste sein, der am Ring steht, um es Gunther reinzureiben, dass er verloren hat. Oder sagt, hier, gib auf oder sonst so irgendwas, oder?
Ja, oder du hättest zumindest irgendwie in der Pre-Show ein Video haben, wo Jimmy vielleicht sagt, ich möchte mit dir rauskommen und wo Jay vielleicht sagt, nein, ist zu gefährlich und ich will nicht, dass dir was passiert oder ich will es alleine schaffen. Also man hätte schon vielleicht irgendwie erklären können, warum der jetzt gar nicht im Match zu sehen war. Wo wir vielleicht auch, aber vielleicht können wir da auch morgen dann, wenn sozusagen hier alles erledigt ist, nochmal drüber sprechen. Was natürlich jetzt auch die Frage ist, wie geht's mit den beiden weiter? Mhm. Also Richtung Gunther, da hat ja auch Triple H ganz klar, ja, den beiden Rosen gestreut in der Konferenz und hat auch sehr deutlich gesagt, also Gunther, einer der besten Wrestler und der hat auch heute gezeigt sozusagen, also trotz einer Niederlage bleibt das natürlich einer der dominantesten Leute. Das heißt, für den gibt's natürlich Pläne, der ist auch tatsächlich sehr hoch in der Gunst von Triple H. Das wissen wir. Und ja, also es steht ja im Raum sozusagen hier noch ein Match gegen Goldberg. Da gab es ja einen Engel und Goldberg soll ja hier auch sein letztes Match heuer noch haben. Ja. Also da ist dann hier zumindest mal kein Titel im Weg, sage ich mal. Das könnte durchaus eine Richtung sein, in die man gehen wird.
Und erst Niederlage gegen Jey Uso und dann gegen Goldberg.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht darf er Goldberg sogar besiegen. Gucken wir mal. Die zweite Frage, was ich mir ein bisschen gestellt habe, auch so, ja, Jey Uso jetzt Champion bei Raw. Wenn ich mir jetzt allerdings die Heel-Seite, also außer es ändert sich jetzt nach WrestleMania so ein bisschen was, man kann ja auch immer auch ein bisschen herumschieben, aber die Heel-Seite bei Raw ist jetzt auch nicht unglaublich stark. Also die Frage ist natürlich auch, wer jetzt hier wirklich der nächste Challenger für Jey Uso sein wird. Das wird auch spannend.
Mal gucken. Ich sag mal, Seth Rollins auf jeden Fall ganz klar ist Heel. Werden wir mal sehen, wo wir den mit einsortieren, aber dazu später dann eben mehr. Ja, ein durchwachsener Opener, so nenne ich es einfach mal, der zwar für Stimmung gesorgt hat, aber so matchtechnisch doch.
Und für alle, die es vielleicht noch nicht geguckt haben, also ich habe mir hier tatsächlich, wir sind dann, nächstes Match ging es hier um die Tag-Team-Titel, War Raiders gegen New Day, und ich habe mir als Notiz aufgeschrieben, es ist jetzt 1.52 Uhr, also die Show hat um 1 Uhr sozusagen begonnen, natürlich hier mit Triple H und Ding, also die Hymne, das ist noch so ein bisschen aus der Pre-Show rübergewachsen. Aber ich glaube, das waren knapp 20 Minuten erst, bis das Match wirklich gestartet hat. Ja, dann natürlich auch Videopackages. Also wir waren im Prinzip schon fast eine Stunde in der Show, als hier das zweite Match tatsächlich begonnen hat im Ring.
Ja, das zweite Match auch wieder mit Sponsoring hinten dran, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen, weil, lieber Markus, hey, wenn die einen Werbung machen, dürfen wir auch Werbung machen, finde ich. Wir haben eine lange Nacht hinter uns und ihr wisst, wie hält man lange Nächte am besten durch, nämlich mit was Gutem zu trinken, und an der Stelle bringen wir natürlich unsere Freunde von Holy wieder ins Spiel. Ich trinke das gerade selber, weil es war eine lange Nacht. Ich habe hier die Freunde von Strawberry Shark hier bei mir im Shaker. Gute Energy Drinks, Markus. Und da haben wir aktuell neue Aktionen, auch zum vierten Geburtstag von Holy.
Genau, wir haben den Holy Fourth Birthday. Ich glaube, du hast hier auch was herzuzeigen. Also es gibt erstens mal sehr hübsche Verpackungen. Also es gibt nicht nur was, ja, für die Geschmacksknospen, sondern durchaus auch was fürs Auge.
Genau.
Shiny, würde ich mal sagen, zu den Produkten.
Hast du zu viel Vajana geguckt oder was? Ja, genau, da gibt es dann wunderschöne Collectors-Boxen, unter anderem dann auch von eben jenem Strawberry Shark. Ich pack jetzt hier nicht die komplette Box in die Kamera, da seht ihr, das ist ein bisschen viel. Die gibt es ab Montag 12 Uhr zu kaufen, also nicht, wenn ihr euch hier wundert, wenn ihr jetzt am WrestleMania Sonntag auf die Website von Holy geht und wundert euch so, ist ja noch gar nichts da. Nee, das ist erst ab Montag, wir haben schon vorab bekommen und hier quasi unserem Headlock-Test unterzogen, und ich kann sagen, es ist A, gutes Zeug, es ist ja ein Klassiker, und die Boxen und auch der Shaker sehen halt wirklich sehr, sehr schnieke aus an der Stelle. Und vielleicht da nochmal der kleine Hinweis, was ist Holy überhaupt? Holy, das sind Eistees, es ist Energy, es ist Hydration, es sind auch Milchshakes. Alles sehr lecker, aber vor allem dann eben auch gesund. Also ist vegan, wir haben da keinen Zucker drin und auch keine anderen Zusatzstoffe. Das heißt also auch für jemanden, der auf seine Ernährung achtet, ist das ausgezeichnet geeignet. Und Markus, da gibt's jetzt auch eine neue Art und Weise, wie man bestellen kann und wie man vor allem auch noch ein bisschen Geld sparen kann. Ich sag nur Stichwort Mix and Match.
Genau, also sozusagen ganz einfach, je mehr man sich hier sozusagen an Holy auf Vorrat legt, umso günstiger wird es. Also bis zu 20% Rabatt kann man da nochmal rausholen, und zwar noch zusätzlich zu unseren Rabattcodes. Das heißt, das stackt auch nochmal. Und ja, da gibt's sozusagen die Möglichkeit, da könnt ihr einfach nach Lust und Laune, also ich habe es auch so gemacht, ich habe jetzt hier ein bisschen Energy, ich habe es im Vorgespräch schon mal kurz gesagt, habe gestern noch ein bisschen den Osterhasen unterstützt beim Zusammenbau von einem Trampolin für meinen Sohn. Das waren 2 Stunden halbwegs schweißtreibende Arbeit. Da habe ich dann auch ein bisschen mit Hydration noch vor dem NXT gucken, ja, meinen Elektrolytehaushalt wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht. Und ja, ich gucke ja schon seit Mittwoch eigentlich, schlage ich mir schon die Nächte um die Ohren, also auch mit den ganzen Shows, die so rund um WrestleMania sind. Da werden wir auch ein bisschen im Magazin noch Ende der Woche drüber sprechen, was ich da so alles geguckt habe. Und da helfen natürlich vor allem die Energy-Derivate ganz gut beim Wachbleiben.
Genau, was ich an diesem Mix-Match besonders cool finde, ist nicht nur, dass du quasi die großen Portionen, also hier diese dicken Pötte mit den 40 Portionen, die ihr da in dem Sack quasi stecken kannst und Rabatte drauf kriegst. Du kriegst auch Rabatte auf die Probierboxen. Das heißt, wenn ihr einfach mal sagt, ich trinke sonst immer nur Energy, ich will auch mal Eistee probieren, könnt ihr das damit reinpacken. Und es gibt auch noch die Proben, die ihr mit dabei packen könnt, wenn ihr einfach mal einzelne Sorten ausprobieren wollt, weil es gibt ja einfach eine riesengroße Fülle von Holy Geschmacksrichtung, und auch darüber kann man dann quasi nochmal schauen, was schmeckt mir, was möchte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Und ich kann sagen, es gibt sehr, sehr viele von euch da draußen, die uns da unterstützen, die dann auch eben bei Holy einkaufen und dann vor allem auch ja unsere Gutscheincodes verwenden. Die hat Markus gerade eben schon angesprochen. Da ist der eine natürlich für die Neukundinnen und Kunden, das ist Headlock 5. Also ganz einfach unser Name mit der Zahl 5 hinten dran. Das gibt 5 € Rabatt. Und wenn ihr schon mal bestellt habt bei Holy, wie gesagt, das sind so einige, dann lohnt sich auf jeden Fall der Code Headlock. Das sind dann 10%. Auch das ist wiederum was sehr viele von euch in Anspruch genommen haben. Und an der Stelle schon mal Dankeschön dafür. In dem Sinne, Prost auf die zweite WrestleMania-Nacht. So kann man es ja sagen. Markus, damit würde ich sagen, machen wir weiter mit dem angesprochenen Match, was wir hier haben. Nämlich, es ist das Match um die World Tag Team Championships. Du hast es schon gesagt. The New Day gegen die War Raiders. Titelmatch. Relativ kurzfristig aufgebaut und jetzt auch ein Match, das hat man auch an den Zuschauerreaktionen bemerkt, was nicht die ganz große Aufmerksamkeit genossen hat.
Genau, ja, also die War Raiders ja seit einiger Zeit doch wieder aktiv, auch nach Verletzungspech. Übrigens, weil ich es gerade hier noch sehe von den Holy Hitchies, also ich kann mir vorstellen, die beiden sind zum Beispiel Kandidaten für Geschmacksrichtung blaue Drachenzunge. Ja, sind auch zum Gimmick vielleicht.
New Day auf jeden Fall, auch passend zu den Outfits, ja.
Ja, genau. Da weißt du mehr dazu. Das war, glaube ich, wieder eine Videospiel-Anspielung auch, oder?
Ich glaube, es war zum einen, also die Kommentatoren haben ja gesagt, Giant Gonzalez mit dem Pelz. Ich glaube, es war Dragon Ball in erster Linie, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Ja, das kann auch sein, ja.
Und auf dem Rücken hatten die noch dieses dreiköpfige Einhorn mit dem kaputten Einkopf dabei. Das war natürlich eine Anspielung auf die Vergangenheit von The New Day. Ja, die Einhornzeiten sind vorbei. Die War Raiders hatten ja hier Videospiel-Outfits, bester Cosplay-Manier. Die sah auch grauenvoll aus, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ne? Clash of Clans-Outfits. Muss ehrlich sagen, ich habe Clash of Clans, glaube ich, mal einen Tag gespielt, dann ging's mir auf den Keks. Waren auf jeden Fall auch hier Outfits von irgendwelchen Figuren aus dem Spiel. Sah aber ganz grauenvoll aus. Also sah da wirklich so aus, als wenn ich einen Tag vor Weiberfastnacht an Karneval hier in Köln in den Laden gehe und nicht weiß, was ich kaufen soll, dann komme ich ungefähr so gekleidet wieder raus. Also das fand ich ganz schlimm. Und das Match war auch relativ berechenbar und relativ 0815. Also wenn das in der Weekly gewesen wäre, hätten wir uns nicht beschwert.
Ja, es war auch irgendwie interessant, dass wir haben bei SmackDown hier nochmal, also für nächste Woche haben wir angekündigt bekommen, das TLC-Match. Und das war halt echt so, wie wir gesagt haben, also dann hätte ich doch lieber hier bei WrestleMania, bei der großen Show, das TLC-Match bei WrestleMania gesehen. Und ja, bring halt irgendwie dieses Match in der Weekly. Aber sei es drum, also die haben sich natürlich hier trotzdem alle vier entsprechend bemüht. Also es war kein schlechtes Match, aber wie gesagt, die Story hatte ja einen relativ kurzen Aufbau, es gab ein paar schöne Spots, es gab ein bisschen, ja, scary Moonsault von Ivar, ja. der gut gelandet ist, das hat dann alles funktioniert, aber es war irgendwie so, das hat so ein bisschen zeitlupenmäßig ausgesehen, als der in der Luft hat, schafft er jetzt die Rotation noch oder ja. Nicht, weil die haben ja auch sozusagen alle hier schon mit Nackenproblemen auch zu kämpfen. Ja, im Endeffekt, es gab den Up, Up, Down, Down, als Finish, wobei hier auch nochmal Kofi Kingston hier die Beine von Ivar dann illegal festgehalten hat. Also es war so ein bisschen ein schmutziges Finish, das heißt, man kann die Geschichte hier natürlich auch entsprechend weitererzählen. New Day, jedenfalls hier neue Tag Team Champions bei Raw.
Ja, also es war kein herausragendes Match, ne? Das hat man eben schon gemerkt, klassische Geschichte, wir haben eine Isolationsphase zwischendurch gehabt, es sind die Nacken und die Rücken bearbeitet worden von den Viking Raiders, die dann aber vor allem auch in Ivar dann lange Zeit mal allein gewesen ist, weil Eric vorher bearbeitet worden ist, der konnte dann eben, also Ivar konnte dann seine Power Moves, aber auch diese Athletik mit reinbringen, die er eben beherrscht, von den Handsprings eben bis hin zu den Moonsaults und das sah schon alles okay aus, aber auch hier fehlte halt eben die Emotion. Die Leute waren nicht drin. Die waren auch nicht wirklich mehr im New Day Heel Turn drin. Das ist auch vorbei. Das hat WWE leider vor die Wand gefahren, muss man an der Stelle sagen. Und die Raw Raiders sind da auch leider ein bisschen austauschbar. Ich finde, sie wirken fast auch mit diesem Gimmick wie ein Relikt, ehrlich gesagt. Irgendwie passt das nicht mehr in der heutigen Zeit. Und mit diesen Outfits noch viel weniger, bin ich ganz ehrlich. Man hat auch sehr viel Unruhe im Publikum gemerkt. Ich weiß nicht, ob du mal darauf geachtet hast, wie viele Leute im Hintergrund so Getränke holen gegangen sind oder Merchandise noch kaufen gegangen sind.
Ja, also ich glaube, die waren ja da zu dem Zeitpunkt, darf man nicht vergessen, die waren ja da auch schon, müsste man mal bei Kai und Chris nachfragen, aber die waren ja da schon längere Zeit im Stadion. Also ja. Es gab ja wohl auch sehr lang, also es gab, war auch offenbar relativ lange gedauert, bis die Leute überhaupt im Stadion drin waren. Das heißt, vielleicht bin ich erst relativ knapp zur Show gekommen, das World Title Match gucke ich mir vielleicht an. Und wie du sagst, dann ist das so die erste Gelegenheit, nochmal hier zu sagen, okay, meinen Platz habe ich gefunden, jetzt hole ich mir noch was zu essen, gehe nochmal aufs Klo, guck nochmal, was es sonst noch gibt. Ja, bisschen schade natürlich für die vier Beteiligten, aber ja, die hat man halt in diese Position gebracht. Also die selbst können ja nichts dafür, haben ihr Bestes gegeben, aber es war halt echt, also wenn du sagst, das Match hätte bei Raw stattgefunden, hätte ich gesagt, okay.
Da hat sich niemand beschwert, ob für eine WrestleMania-Card war es zu wenig, das muss man ganz klar sagen. Also man hat auch hier es nicht geschafft, so einen emotionalen Funken mit reinzubringen und auch da, wenn man da vielleicht den Wrestlern was vorwerfen will, sie haben es halt auch nicht geschafft, so diesen einen Moment zu kreieren, wo die Leute aber immer drin sind. Wir hatten schon in der Vergangenheit so Überraschungs-Tag-Matches auch mal auf einer WrestleMania-Card gehabt. Hier hat man das Gefühl gehabt, dass die so ein bisschen, das war so ein 0815-Match und das hat leider nicht so richtig funktioniert. Titelwechsel, ja, New Day flüchten dann auch relativ schnell, wie du schon gesagt hast, natürlich, weil es war so ein bisschen Dirty Victory. Ja, haben auf jeden Fall neue Tag-Team-Champions, also zwei Titelwechsel hier gleich zu Beginn der Show und wir machen weiter mit dem Match zwischen Jade Cargill und Naomi. Und da hat man sich auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe gegeben, was so das Erklärvideo vorweg angeht. Also das wirkte da riesig wie die größte, persönlichste Fehde, die wir hier auf der WrestleMania-Card haben. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Das Match hat das in Grundzügen wiedergespiegelt. Jade Cargill natürlich, Präsentation sieht aus wie ein Star, das muss man natürlich oft drüber reden, ne? Naomi natürlich mit ihrem neuen Heel-Gimmick auch eine andere Persönlichkeit. Jade am Anfang sehr dominant. Naomi kam dann irgendwann auch auf dreckige Art und Weise zurück mit diesem Augenkratzer, dann diesen X-Factor, den sie gezeigt hat, vom Apron quasi runter, war ganz cool. Aber Naomi, finde ich, hat so ein bisschen Probleme dabei, diesen dreckigen Heel, der sie jetzt sein soll, wirklich darzustellen. Und im Prinzip war hier im Vorfeld auch relativ klar, wie es ausgeht. Die beiden haben zwar versucht, Spannung reinzubringen, aber irgendwann war es dann eben doch so, dass eine Jade Cargill hier aufgedreht hat, ja, und dann im Prinzip eine Naomi auch überrollt hat, so muss man sagen.
Ja, genau, wobei ich musste ein bisschen widersprechen, weil du gesagt hast, Jade Cargill sieht natürlich aus wie ein Star, also ja, aber die war ja tatsächlich hier, also es war nicht nur ein Engel, da gab es einen Grund, hat man jetzt nie genau erfahren, was die Verletzung war, aber offenbar war es irgendeine Art von Verletzung, dass sie auch längere Zeit wohl nicht trainieren konnte, also die ist jetzt deutlich, ja, weniger definiert, weniger muskulös, also sieht immer noch, ja, also immer noch auf hohem Niveau, aber halt nicht mehr so dieses, wow, guck dir das mal an, wie wir sie halt, ja, ursprünglich bei der WWE und auch bei AEW gesehen haben. Das heißt,
das kommt schon wieder.
Nein, das kommt sicherlich wieder, aber ja, war halt noch ein bisschen auffällig und ja, das Match war okay. Aber Naomi ist jetzt auch nicht eine der absoluten Top-Wrestlerinnen und ja, Jade Cargill ist natürlich noch relativ unerfahren, hat zwar im Vorfeld gesagt, dass die Leute werden sich irgendwie wundern, dass ich alles irgendwie bei WrestleMania zeigen kann, habe ich jetzt nicht so viel davon gesehen, also es war halt so ein typisches Jade Cargill-Match, ist ein bisschen mehr gesellt als halt noch in der Vergangenheit. Für mich war die Geschichte halt so, als sie bei Elimination Chamber rausgekommen ist, im Prinzip hat sie Naomi komplett vernichtet, dann hat sie ja nochmal bei SmackDown auf dem Weg zu WrestleMania auch nochmal ziemlich zusammengedroschen. Jetzt eigentlich so das Spannendste war jetzt nochmal im Vorfeld bei Raw diese Konfrontation, wo man sie auch so nochmal noch mit Bianca Belair zusammengespannt hat, so hey, und ich versuche dich zu erreichen und du antwortest mir nicht. Also ja, ich gehe mal davon aus, dass sie langfristig hier irgendwie Jade Cargill gegen Bianca Belair bekommen werden. Und ich glaube, dann wird's auch das bessere Jade Cargill-Match werden. Das war jetzt okay. Da haben wir jetzt die Geschichte sozusagen wirklich fertig erzählt. Es gab noch ein bisschen einen scary Spot mit so einem Electric Chair, der ein bisschen, ziemlich gefährlich aussah, also beziehungsweise.
Ja, nasty. Der Electric Chair in die Powerbomb, meinst du?
Genau, der Electric Chair in die Powerbomb, wo Naomi, glaube ich, ja, ziemlich am Kopf gelandet ist und nicht unbedingt auf den am Rücken. Gab auch einen coolen Spot sozusagen, wo sie Naomi hier in der Luft abgefangen hat, zu einem Vertical Suplex.
Ja.
Ja, im Endeffekt war es hier jaded und es war, ja, das Match war dann damit auch gelaufen. Es waren ein paar coole Spots, war auch ein bisschen verbockt und ja, mal sehen, wie es hier weitergeht, auch mit der Geschichte jetzt.
Mein Problem war hier so ein bisschen, dass beide so ein bisschen wackelig manchmal in ihrer Offense gewirkt haben. Ne? Also ja. Naomi so als Heel hat für mich nicht 100% funktioniert, da war nicht genug Härte drin, sehr oft, das haben wir bei Naomi schon sehr oft bemängelt, ne? Dass dann auch manchmal so ein bisschen zu viel Abstand quasi zwischen den Aktionen ist. Ich erinnere mich an Dropkick, der gefühlt also wirklich so einen halben Meter dann vorbeigeht und Jade muss das dann eben trotzdem verkaufen. Da haben wir häufiger mal so Momente gehabt bei Naomi. Und das war eben hier auch so. Dass es manchmal ein bisschen wackelig wirkt, ein bisschen unsicher fast schon wirkt. Und eine Jade Cargill ist dann auch nicht wirklich die das schon kompensieren kann. Und mittlerweile muss man sich auch fast die Frage stellen, wird sie irgendwann in die Position kommen, dass sie sowas überhaupt kompensieren kann? Weil auch da muss, ich finde, da müssen langsam auch die größeren Lernentwicklungen, Lernprozesse mit rein. Gucken wir mal, wie sich die gute Jade Cargill da weiterentwickelt. Du hast gesagt, Match war, naja, ich sag mal, okay, für das, was es war. Aber wenn du mich jetzt nach den Frauenmatches fragst, die man aus den WrestleMania-Zeiten am besten sich anschauen müsste. Hier war tatsächlich die Fehde besser als das Match, um es ganz klar
absolut
zu sagen.
Absolut. Und ich bin nach wie vor noch der Meinung, es war ein Fehler, eine Jade Cargill gleich ins Main-Roster zu stecken, auch wenn man natürlich herzeigen wollte. Wir sehen es jetzt bei Julia, wir sehen es bei Stephanie Baker. Also du kannst auch gute Leute, auch denen tut es nicht schlecht, die mal eine Zeit lang bei NXT noch zu sehen. Und ich glaube, eine Jade Cargill hat so von eineinhalb Jahren NXT und Performance Center hätte die sicherlich mehr profitiert als jetzt hier von diesem Tag-Team mit Bianca Belair langfristig.
Ja, also irgendwie hat da ein bisschen was gefehlt. Ne? Das hätte ich auf jeden Fall, glaube ich, auch ganz gut getan, wenn sie vielleicht ein bisschen aus dem Spotlight raus gewesen wäre, auch da mit vielen unterschiedlichen Leuten wrestelt. Ich meine, gut, dass da jetzt noch so eine lange Pause mit dazwischen kommt, ist auch suboptimal. Nichtsdestotrotz, Match war halt da, war aber jetzt kein Showstealer und da tatsächlich die Fehde mehr hergegeben als dann das, was am Ende rausgekommen ist. Dürfen nicht vergessen, es waren auch natürlich noch, es ist WrestleMania, jede Menge Prominenz war vor Ort, ne, dürfen wir nicht vergessen. Also ganz viele Celebrities, Sportler, Musiker, die müssen wir aber an der Stelle nicht alle aufzählen, weil ich glaube, so Name-Dropping interessiert euch hier an der Stelle auch nicht so besonders. Deswegen lassen wir die einfach mal weg. Kommen stattdessen zum nächsten Match. Es ging um die US Championship, die United States Championship. Und auch da haben wir zwei interessante Entrances gehabt, nämlich erstmal Jacob Fatu, natürlich der Herausforderer, kam hier mit Solo Sikoa raus und als Samoan Werewolf. Ich glaube, auch der war im Karnevalsladen und hat sich hier die Maske geholt. Und LA Knight, Mr. Slim Jim natürlich hier auch mit entsprechender Werbung vorneweg. Und Maserati, da die 3 Meter, die hat er nicht geschafft, die Rampe hoch, deswegen muss er mit dem Maserati fahren. Die Stage beeindruckend zweifellos, dieser Entrance war ein bisschen kurz. Nichtsdestotrotz große Reaktion. Markus, eine Sache, die wir vielleicht noch ansprechen sollten. Die Masse an Werbung inzwischen bei so einer WrestleMania ist schon riesig, oder?
Ja, das ist jetzt das neue TKO-Modell. Also daran müssen wir uns gewöhnen. Werbung dazwischen, Werbung auf der Matte, Werbung auf den Turnbuckles. Ich nehme das einfach so zur Kenntnis, weil das ist das, was wir eigentlich von Anfang an gesagt haben, seit dieser Merger bekannt wurde, auch wenn man sich ein bisschen angesehen hat, wie das bei UFC aussieht. Das ist halt die neue Realität bei der WWE. Also das wird eher mehr als weniger werden. Wir hatten ja diesmal kein so ein komplett gesponsertes Gimmick-Match. Das hatten wir auch schon in der Vergangenheit. Aber ja, muss auch sagen, mittlerweile blende ich auch diese Werbung am Apron und auf der Matte ganz gut aus.
Das stimmt. Die kann ich ausblenden, die ganzen Werbespots zwischen den Dingern.
Die Spots dazwischen sind natürlich... Ja, da muss man halt, also das muss man halt wirklich dazu sagen, wir haben auch im Vorfeld ganz kurz schon darüber gesprochen, Olaf und ich, wenn du es halt wirklich live guckst, du hast halt unglaublich viel Downtime dazwischen. Also einerseits natürlich die tatsächlichen Videopackages zu den Matches, die ja nochmal ganz gut sind, dass du nochmal reinkommst, vor allem jetzt für Leute, die halt sagen, vielleicht also WrestleMania gucke ich, aber sonst bin ich nicht so im WWE-Produkt drin, da ist das natürlich gut. Aber du hast halt von, wie du gesagt hast, von Clash of Clans, Slim Jim,
Fatal Fury,
du hast halt jede Menge Werbung da.
Wie heißt Cody's Wodka nochmal?
Das habe ich auch fantastisch gefunden. Der Wheatley's Wodka, der sozusagen der Wodka für den einfachen amerikanischen harten Arbeiter, der sich dann hier nach seinem Job einen hinter die Binde knallt, damit er wahrscheinlich von seiner politischen Situation und dem Sozialsystem abgelenkt ist. Und sehr schön, was trinken sie natürlich mit amerikanischen Wodka, also zumindest von den Gläsern her. Es wird ja dann natürlich ein schöner Moskau-Mule getrunken. Das habe ich auch sehr schön gefunden.
Ja, und auch der harte Arbeiter Cody Rhodes, der ist noch einer von uns. Naja, kommen wir zum Match hier. Ich habe es gerade angesprochen. LA Knight gegen Jacob Fatu. Sorry für das Abdriften. Und wir haben gesagt, dass so die ersten 3 Matches haben jetzt nicht so wirklich die Aufmerksamkeit der Zuschauer gezogen, auch nicht die ganz großen Reaktionen gezogen. Und wir haben das bei uns gemerkt. Wir haben so untereinander geschrieben, während wir es geschaut haben. Und Markus, das hier war so das erste Match, was funktioniert hat, wo die Energie drin gewesen ist, wo auch die großen Aktionen drin gewesen sind. Also von Jacob Fatu, der hier auch einen LA Knight wirklich durch die Gegend geworfen hat teilweise, aber auch einen LA Knight, der auch eine von den spektakulären Aktionen von Jacob hier noch spektakulärer gekontert hat, nämlich diesen Double Jump Moonsault quasi in den BFT, also auch das fast in bester Randy Orton-Manier hier gekontert. Das war ein gutes, hard-hitting, schnell geführtes Titelmatch, was wir in der Midcard gesehen haben. Wie hast du es gesehen?
Na, absolut. Also da war die Crowd dann auch wieder wach. Weil, warum? Also du hast hier einerseits natürlich LA Knight, der halt einfach mit seinem Charakter und seiner Catchphrase unglaublich over ist. Du hast einen Jacob Fatu, den die Leute ja ohnehin sehr cool finden, weil das halt einfach so ein richtiges Monster ist. Und da hast du halt gemerkt, da sind die Leute da. Und ich muss sagen, LA Knight, ich war ja da lange Zeit kein großer Freund von ihm und gedacht, ja, der passt halt super zur WWE hinein. Also ist halt so ein... Ich hab ihm gesagt, das ist so die neue Generation von Miz, also der macht halt so sein Ding und macht seine Catchphrases. Aber ich muss sagen, mittlerweile, ich habe mir das auch gedacht, ich habe ihn ja kürzlich auch in Wien bei der House Show gesehen gegen Shinsuke Nakamura. Also der ist natürlich over, aber der hängt sich wirklich rein, also der will wirklich auch gute Matches zeigen. Das passt auch vom Moveset her. Und mit Fatu, also wie du sagst, auch vom Timing her, diesen Double Jump Moonsault halt in den BFT. Es gab gleich zu Beginn mal noch einen BFT, der eigentlich ja so halb geblockt, halb einfach nicht verkauft wurde. Also die haben schon sehr, sehr gut miteinander harmoniert, die beiden. Und haben da wirklich eigentlich ein ausgezeichnetes Match auch abgeliefert.
Mir hat es richtig Spaß gemacht. Also auch gerade diese Power-Aktion, die in Solo Sikoa, die in Jacob Fatu natürlich immer wieder reingebracht hat. Ne? Das begann schon früh mit zum Beispiel diesem Pop-Up Simone Drop, den er da rausgehauen hat. Oder dann eben auch, wo er einen heranfliegenden LA Knight einfach mit dem Belly-to-Belly abfängt. Oder dann eben auch einen LA Knight, der zurückkommt und einen Overhead Belly-to-Back, also quasi einen Overhead German Suplex gegen Jacob vom zweiten, dritten Seil zeigt, also quasi so eine Variation seines Step-Up und Suplex, Superplex ist
das. Und was mir auch sehr gut gefallen ist, war schon ziemlich gegen Ende, also da hat sich sozusagen hier dann, da hat er hier LA Knight sozusagen mit den Rippen zuerst von oben aufs Turnbuckle geworfen, dann hing der da so sozusagen quer über die Seile und ja, dann ist er so in die Luft gesprungen, hat sich sozusagen im Sprung gedreht und hat sozusagen eine Art Senden gesprungen auf den hier auftrapierten LA Knight. Also auch das ein sehr cooler Spot. Dann gab es noch so einen Top Rope Samoan Drop hinten nach. Also die sind ja wirklich all in gegangen und ja, ein Jacob Fatu, also ich sag mal so, der wird, wenn wir hier irgendwann mal, da werden wir wahrscheinlich morgen ein bisschen mehr drüber sprechen, aber wenn sich das irgendwann mal wieder zu so einer Art Roman Reigns gegen Rock Superfehde, wo beide sich irgendwie Unterstützung aus der Familie holen, dann, also ich glaube mal, ein Jacob Fatu, egal auf welcher Seite, wird eine Schlüsselrolle spielen. Und das ist für mich auch wirklich einer, der wirklich das Top-Superstar-Potenzial hat, sozusagen aus der erweiterten Anoa'i-Fatu-Familie in den nächsten Jahren.
Ja, das ist auf jeden Fall. Also der bringt ganz, ganz viel mit. Der muss ja noch nicht mal so viel reden oder so, aber der hat auch eine gute Art und Weise, sich zu äußern. Vor allem connectet er aber total easy mit dem Publikum, ne? Also die Leute finden ihn halt eben geil, die finden den toll, die Art und Weise, wie er sich verkauft, wie er auch diese Wucht seines Gewichts und dieser Masse einfach rüberbringt. Und der macht Spaß anzugucken. Das ist halt wirklich so ein Powerhouse, wie man es nicht allzu oft sieht, plus eben diese Athletik, die der mitbringt. Wenn der da einfach mal zwei wirklich picture-perfect Double Moonsault springt, das ist halt geil, also sorry, das willst du halt auch sehen. Und da war die Crowd drin, ne? Und ich bin da bei dir, also Jacob Fatu, das ist erst der Anfang. Also da gehe ich auch ganz fest davon aus, dass der in den nächsten zwei Jahren, wird der sich bei Raw oder SmackDown, ich sag mal potenziell eher bei Raw, irgendwann auch den großen Belt holen, da gehe ich ganz fest von aus. Der wird seinen Solo-Push bekommen, wahrscheinlich gegen Solo, aber das ist schon eine Hausmarke. Den hat WWE auf jeden Fall sich einen guten Fisch an Land gezogen.
Genau, und hat ihm dann sozusagen auch nach, ich glaube, das Finish haben wir noch gar nicht erwähnt, das waren dann zwei Moonsaults und hat sozusagen sich hier auch den Titel geholt von LA Knight.
Ja, was ist nochmal die Verbindung von Haku und Jacob Fatu?
Ja, ich glaube gar keine, also das ist so der, okay. Haku kommt ja aus Tonga ursprünglich und das war halt einfach so ein guter Freund von den Samoans, also sagen alle, das ist für alle, ist das der Onkel Haku, also der ist dann genau, Haku hat ihm dann sozusagen hier auch noch den Titel überreicht, der war im Publikum, also wir haben es ja mal sehr ausführlich, auch wir beide, haben wir mal die ganze Bloodline-Familiendynastie aufgeschlüsselt und ich glaube, da haben wir auch gesagt, also verwandt sind die halt nicht, aber der ist halt schon so, du musst halt denken, die sind halt wahrscheinlich alle mit Haku bei irgendwelchen Familienfeiern aufgewachsen. Also mehr oder weniger ist das halt ihr Onkel. Ja. Halt nicht der Blutsverwandte, aber ja, der nette Onkel Haku, der halt mal ab und zu ihm Typen die Nase abbeißt. Und
ja.
Ja, also wenn ich jetzt hier aus der aktuellen Anoa'i Fatu-Familie irgendjemanden dran würde, jemanden die Nase abzubeißen, ist es wahrscheinlich am ehesten auch Jacob Fatu, von daher passt es schon wieder.
Ich glaube auch, dass das die Verbindung gewesen ist. Ich glaube, dass das so ein bisschen so die Fackelübergabe gewesen ist. So, Haku, harter Hund, Jacob Fatu, auch ein harter Hund. Harte Hunde mögen sich und beißen sich nicht die Nase ab. Aber ich habe so in meinem Kopf gekramt, weil ich meine, dieser Podcast, den wir damals aufgenommen haben, der ist inzwischen, glaube ich, auch schon 2 Jahre her. Und natürlich behält man da vieles von im Hinterkopf, aber ich war so, Haku, der hat doch meiner Meinung nach keine familiäre Blutsverwandtschaft, oder? Und dann fängst du an, so in deinem Kopf zu graben, wie irgendwie der Baumstamm
aussieht. Ich glaube, es hat ja tatsächlich Haku mit dem Vater von Jacob Fatu, die waren ja auch mal ein Tag-Team in den 80er Jahren, also von daher gibt's, glaube ich, auch noch die Connection.
Wahrscheinlich ist es das dann. So, kommen wir zu etwas vollkommen anderem, nämlich dem nächsten Match, was hier auf der Karte ist. Rey Fénix gegen El Grande Americano. Ja, wir haben es angesprochen, Rey Fénix hier eingesprungen, El Grande Americano mit seinem WrestleMania-Debüt, genauso wie Rey Fénix. Und hier kam auch die AAA-Akquisition zum ersten Mal so ein bisschen zum Einsatz, weil Grande Americano hat sich gleich mit Vikingo angelegt, der hier in der ersten Reihe stand und hat ihm auch gleich einen Kick verpasst. Das hat aber keinerlei größere Bedeutung gehabt eigentlich, weil danach ging das Match einfach regulär los. Ja, Markus, wie gefällt dir Rey Fénix bis jetzt im Main-Roster und findest du, das war hier für ihn ein Showcase?
Ja, ein Showcase war es auf jeden Fall. Also ich finde, man hat das sehr gut gemacht. Ich kenne jetzt Rey Fénix einerseits, natürlich die letzten Jahre von AEW kennen wir ihn. Wir haben den in Deutschland schon bei der WXW gesehen, einige Male. Ich kenne den ja schon. Also ich glaube, wenn man sich wirklich mit Lucha sich beschäftigt, dann kennt man den halt schon länger und dann weiß man natürlich auch, wozu der fähig ist. Und man hat halt hier das erste Mal auch gesehen, also das große WrestleMania-Publikum, also diese über 60.000 Leute, da sind natürlich eine ganze Menge Leute dabei, die haben den Rey Fénix wahrscheinlich noch nie gesehen oder halt jetzt gerade mal diese ein, zwei Matches, die er hatte bei der WWE. Und ich habe mir ja aufgeschrieben, so mehr oder weniger, Fénix macht Fénix-Dinge und die Crowd. da gab es halt wirklich so einen Standard-Phoenix-Spot für uns, sage ich mal, wo er sich halt so im Seil abfängt und zweimal dreht und du hörst plötzlich, wie so ein Raunen durchs Stadion geht und ich sage mir, okay, alles klar, die haben wir zum ersten Mal, wie gesagt, Fénix macht Fénix-Dinge gesehen und haben jetzt mal gemerkt, das ist ein Typ, der kann ein bisschen was.
Ja, und das war eigentlich ein klassisches Back-and-Forth-Match, würde ich mal sagen. Also wir hatten ja keine große Geschichte, zumindest so im Hauptteil des Matches, jetzt nicht so wirklich die große Geschichte. Die beiden haben ihre großen Aktionen ausgetauscht. Du hast es gerade schon gesagt, das reichte dann eben von den Suplessen, gerade auch von einem Grande Americano, ne, von Chad Gable natürlich, ne, so ein Overhead Belly to Back, dann auch so ein Assisted Northern Lights quasi, den wir dann hier gesehen haben, dann ein Ray, der immer wieder zurückgekommen ist mit den schnellen Aktionen. Und es ging immer so hin und her und da waren wirklich spektakuläre Aktionen dabei und natürlich am Ende wurde dann wieder betrogen, Markus, und betrogen wird ja bei El Grande Americano mit der Metallplatte, die er sich hier in die Maske hineinstopft.
Die magische Metallplatte, die nur dem Gegner und nicht ihm selber schadet übrigens.
Ja, genau. Und das hat man ja hier auf gleich zwei verschiedene Art und Weisen präsentiert. Nämlich am Anfang erstmal noch gar nicht. Dann hat sich ja Fénix noch zur Wehr setzen können, bevor es dann hier diesen Headbutt geben sollte. Aber dann gab es ja, sollte diesen, wie soll man es denn sagen, Rope-Walk-Kick geben von Rey Fénix, der hier über das oberste Seil läuft und quasi seinem Gegner ins Gesicht tritt, aber dummerweise ist ja im Gesicht auch diese Metallplatte und dann hat er sich gleich ganz doll den Fuß wehgetan, was dann El Grande Americano gleich für den Ankle Lock genutzt hat. Naja, und schlussendlich war es dann doch hinterher ein Headbutt, der hier die Entscheidung gebracht hat, also nicht nur der Diving Headbutt zum Abschluss, sondern eben auch ein Headbutt mit dem, irgendwie El Grande Americano ist ein zu langer Name, irgendwie muss man so eine Abkürzung für einfallen lassen. Auf jeden Fall hat der den
Americano,
okay.
Also Fénix hat sich ja selbst beziehungsweise Fénix hat sich ja so selbst halb ausgenockt, der ist ja dann mit so einer Art, ja, Running, Flying Headbutt noch gekommen und hat sich sozusagen hier, ja, ist er dann plötzlich auf der Matte gelegen und dann gab es von Americano halt so einen, ja, einen Top-Rope Headbutt und ja, Rey Fénix hier auch verloren, also das war halt, ja, das war so ein Last-Minute-Replacement, hat man wahrscheinlich gesagt, also nehmen wir hier Rey Fénix oder nehmen wir Dragon Lee wahrscheinlich.
Ja.
Und es haben ja im Vorfeld viele Leute gesagt, das wird eine längere Fehde werden. Eigentlich müsste Rey Mysterio, der das Match hätte haben sollen, hier das erste Match verlieren, nämlich genau wegen dieser Loaded Mask Geschichte. Dann gibt's vielleicht ein zweites Match, wo ihm hier, ja, zum Finish Chad Gable die Maske vielleicht sogar vom Gesicht zieht, dann muss er sein Gesicht schützen, damit er wird dann vielleicht deswegen gepinnt. Und dann hast du halt quasi das große Finale muss halt so ein Mask versus Mask Match irgendwie sein. Und jetzt hat man hier halt offenbar, dadurch, dass das so kurzfristig war, ich glaube, man hat halt einfach Rey Fénix 1:1 in das Match hineingestellt, das schon so geplant war. Und der hat halt genau sozusagen verloren, wie wahrscheinlich sonst ein Rey Mysterio dieses Match verloren hätte. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass ihm das jetzt wahnsinnig groß geschadet hat. Nee. Der hat halt hier sein erstes WrestleMania-Match auch hinlegen dürfen. Aber ich glaube auch nicht, dass es der Plan gewesen wäre, dass ein Rey Fénix jetzt hier nach nicht mal einem Monat wahrscheinlich so ein erstes Match verliert.
Nee, aber wie gesagt, es schadet ihm jetzt nicht, ne? Also der muss jetzt auch nicht auf eine Undefeated Streak gehen oder sonst irgendwas. Der ist ja im Endeffekt ein Cruiserweight und der darf auch Niederlagen einstecken und bei WrestleMania erst recht. Und das war ja auch noch auf einer dreckigen Art und Weise, also von daher.
Und in Wahrheit warten wir doch eh alle drauf, dass wir Penta und Phoenix irgendwann mal vereinigen und wir die Lucha Brothers auch in der WWE bekommen.
Ja, werden wir garantiert kriegen. Aber ich bin dabei, dass ich sage, nee, ich finde es eigentlich ganz gut, dass man die beiden erstmal vorstellt sozusagen. Lass sie ein paar Monate, vielleicht auch ein Jahr getrennt voneinander wrestlen und dann irgendwann machst du eine Geschichte daraus und dann catchen die gegeneinander. Lass sie vielleicht erstmal beim Rumble zusammen im Ring stehen und lass sie da einfach mal eine Runde abcatchen. Einfach nur so.
Genau, und Vikingo vielleicht da noch ganz kurz. Also der ist ja dann auch sozusagen, ja, Ray Phoenix zur Hilfe noch gekommen. Und also diese Ankündigung von dieser AAA-Übernahme, die war halt in der Pre-Show, da war halt auch Triple H sozusagen am Panel. Und dann hat man hier halt, ja, sämtliche mexikanischen oder mexikostämmigen aktuellen WWE-Wrestler hinten auch hingestellt. Also ein Phoenix war dabei, ein Penta war dabei, ein Rey Mysterio, Andrade etc. Also alle, die man hier wirklich hat. Und halt eben auch sozusagen als einziger Repräsentant, als Wrestling-Repräsentant von AAA, war es halt hier Vikingo. Das heißt, man wusste, der ist da, der ist auch ja da noch mit seinem Wrestling-Outfit gestanden. Dann nachher hat er halt schon einen schönen Anzug an. Und ich gehe halt mal stark davon aus, also Vikingo ist ja sozusagen wirklich der beste Wrestler, den man hier bei AAA derzeit hat. Ich gehe mal davon aus, dass wir den auch relativ bald bei der WWE oder vielleicht auch bei NXT sehen werden. Und ja, vom Rest der Truppe werden wir mal sehen, aber der hat sozusagen hier ja auch seine Liga sozusagen schon mal offiziell vertreten bei Wrestling.
Genau. Das finde ich auch gerade das Wichtige. Der war hier der Vertreter für AAA und hat das quasi repräsentiert. Ist ein talentierter Mann, muss man ganz klar sagen. Natürlich ein ganz, ganz anderer Style eigentlich als WWE. Und das hat der Triple H auch in der Pressekonferenz später gesagt. So, ja, ne, ich liebe Lucha Libre, auch wenn es nicht die Art und Weise ist, wie wir hier Wrestling betreiben. Aber nichtsdestotrotz finde ich eben auch, dass Vielfalt zum Wrestling mit dazugehört. Und da bin ich dann auch absolut dabei. Nächstes Match auf der Card. Wir haben noch Shawn Michaels gesehen, der hier die offiziellen Zuschauerzahlen angekündigt hat. Ich habe es gerade gesagt, über 61.000 Zuschauer, also genauer gesagt.
61.467. Wir haben es ungefähr 40 Mal dann noch gehört von Michael Cole. Also schauen wir mal heute. Ich gehe davon aus, heute werden es 62.347 sein.
Aber es war doch offiziell sold out. Wie geht das denn?
Ja, ich weiß nicht. Das wird man schon noch irgendwie schaffen. Haben sich Leute gesteckt oder so. Nein, also vielleicht ist es auch die gleiche Zahl. Sie haben ja wirklich hier in letzter Minute sozusagen, nachdem das Set fertig war, haben sie dann nochmal Plätze freigegeben, die wohl auch relativ schnell weggegangen sind. Also ja, auch auf WrestleTix. Also viel war nicht mehr frei. Es war wohl schon ziemlich voll. Wobei, das sind ja wieder hier nicht die Leute in den Zuschauerrängen, sondern da hat man halt wieder bis zum Parkplatz Wächter wahrscheinlich alle gezählt, die irgendwie in der Halle waren. Also es waren wahrscheinlich im echten Leben irgendwo so 58.000, 59.000, aber.
Aber er hat ja auch gesagt, also Triple H hat ja auch in der Pressekonferenz gesagt, dass ein neuer Rekord für das Single Night Gate, also für den Umsatz bei einer einzelnen Nacht der WrestleMania-Geschichte, meinte aber auch, aber wahrscheinlich hält das auch nur 24 Stunden, weil es heute Nacht wieder gebrochen wird. Insofern.
Genau, man hat aber zumindest diesmal die Leute nicht jubeln lassen, dass sie sich so teure Tickets gekauft haben.
Genau, ihr habt so viel bezahlt. Ja, ja, wir haben euch reich gemacht, Leute. So, weiter geht's. Nächstes Match war dann der Kampf um die WWE Women's Championship. Tiffany Stratton trifft auf Charlotte Flair und hier beide mit Special Entrance. Was mich erstmal geärgert hat, Tiffany Stratton als Champion kommt als Erste raus. Mag ich überhaupt nicht. Und hat dann ja mit Barbie quasi ein Gimmick gehabt. Also hier mit den Kartons hat man Bildschirme aufgestellt und in der Mitte hat man so eine Art Kiste gehabt, wo dann sie als buffed Barbie, also muskulöse Barbie-Puppe posiert hat. Sie hat dann auch in der Pressekonferenz gesagt, das war schon immer mal eine Idee, die sie gehabt hat. Bei NXT ließ sich das nicht umsetzen. Hier war das dann eben möglich.
Ja, hat man auch wirklich mit einer großen so KI-Videofirma hat man da kooperiert. Also es war ja auch wirklich so im ersten Moment so, du hast halt so diese drei Tiffany Strattons gesehen, links und rechts waren die halt in Videoleinwand. Und du wusstest so in den ersten paar Sekunden auf den ersten Blick gar nicht, aus welcher dieser Kisten kommt jetzt sozusagen hier die echte raus. Also der Effekt war schon relativ cool gemacht.
Ja, und auch da wieder Sponsoring. Da haben sie auch gesagt, ja, Courtesy vom Martell. Also auch das haben sie direkt wieder untergebracht. Ich weiß nicht, ob du es im Kommentar bemerkt hast.
Ja, Martell hat jetzt auch den Spielzeugvertrag verlängert um mehrere Jahre. Das heißt, die Partnerschaft wird natürlich auch weiter bestehen.
Ja, ganz genau. Und Charlotte Flair dann standesgemäß für die Queen im Rolls Royce. Ich fand es ganz witzig. Ich habe heute Morgen eine Nachricht von David bekommen und da wollte ich mal drauf ansprechen. Er meinte, er hätte Probleme gehabt, die beiden Frauen ja auseinanderzuhalten, weil die mit sehr ähnlichen Outfits und natürlich auch, wenn man das blonde Frauen mit langen Haaren, ähnlich gefärbte Outfits. Wie sollst du aus, ich sag mal, 100 Metern Entfernung die beiden auseinanderhalten? Und tatsächlich, das finde ich tatsächlich ein relevantes Thema. Warum hat die eine nicht weiß und die andere schwarz an zum Beispiel?
Ich habe mir das auch gedacht. Die haben ja beide eigentlich pink. Also bei Charlotte war es, glaube ich, pink-blau. Und ja, bei Tiffany war es halt nur pink. Und das haben wir ja irgendwie in den letzten Wochen schon gesehen. Also auch dieses kontroverse In-Ring-Interview bei SmackDown. Da hatten die ja mehr oder weniger auch beide so die gleichen schwarzen Spitzen-Leggings an und irgendwie die gleichen schwarzen Oberteile. Also ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob das irgendwie so ein Ding ist, wie ich kopiere jetzt dein Outfit, weiß ich nicht. Aber mir ist es tatsächlich auch bei manchen Spots so gegangen, dass ich da mal gucken würde, wer ist jetzt eigentlich gerade wer? Mhm. Und dann habe ich gedacht, die mit dem Blauanteil im Outfit, das ist Charlotte. Aber wie du ganz richtig sagst, das sollte ich als Zuschauer eigentlich ja auf einen Blick irgendwie sehen, wer ist. Also Charlotte hatte ja auch, fand ich einen schönen Touch, die hatte ja auch diese Knee Brace jetzt, ja, die aber auch schön mit Glitzerspaß verziert war. Also die hat sich zumindest auch schön ins Outfit eingefügt.
Ja, aber da muss man, finde ich, stärker darauf achten, auch gerade wenn du in so einer riesen Halle veranstaltest. Wie sollst du das denn von oben erkennen? Also mal ganz blöd gesagt, wenn du da ja, wirklich absolut sehr weit von entfernt bist. Verstehe ich nicht. Vor allem, weil in der Matchgrafik war es noch so, ne? Da hat die eine schwarz, die andere weiß getragen. Finde ich, gerade bei so einer Promotion, die solch so ein Production-Value hat wie WWE, muss sie da stärker drauf achten.
Also, ja, die Outfits hat sich dann später Seth Rollins wahrscheinlich geklaut. Da war ja auch schwarz-weiß unterwegs.
Das stimmt. Aber der ganze Stoff war alle leider. Da konnte man nichts mehr nähen. Naja, kommen wir hier zum Match an sich. Das hat ja eine etwas holprige Vorgeschichte natürlich gehabt. Nichtsdestotrotz haben wir ja gesagt, gut, wenn das jetzt in einer dominanten Geschichte und in einem wirklich erstklassigen Match resultiert und Tiffany Stratton als Siegerin rausgeht, dann war vielleicht dieser ganze holprige Weg die ganze Sache wert. Tiffany Stratton, so viel können wir schon mal vorwegnehmen, hat das Ding hier gewonnen. Aber Markus, dieses Weltklasse-Match, was ich mir so ein bisschen erhofft habe, war es dann nicht. Ich hatte immer wieder den Eindruck, als hätten die beiden hier so ein bisschen Chemie-Koordinationsprobleme. Ging dir das auch so?
Ja, und das war auch das, was wir im Vorfeld gesagt haben. Wir haben gesagt, also die mögen sich offenbar tatsächlich nicht. Da gibt es einen gewissen Heat. Die sind ja auch, ja, das ist ja wohl auch ein bisschen über die Stränge geschlagen. Auch dieses, also zuletzt ja dieses In-Ring-Interview und auch davor. Wir hatten ja ein paar Wochen vorher dieses Sit-Down-Interview, wo ja mehr oder weniger auch Charlotte hier über Tiffany drüber gerollt ist und die irgendwie verzweifelt versucht hat, ihre einstudierten Lines anzubringen. Und ja, da haben wir im Vorfeld ja auch schon gesagt, also werden die zusammenarbeiten? Also ich meine, ja, die müssen zusammenarbeiten. Aber es war also ein bisschen dieses, wie sehr arbeiten die zusammen? Wir haben bei Charlotte Flair in der Vergangenheit ja öfter gesehen. B-Fab war zum Beispiel so ein Match. Also wenn die halt keinen Bock hat, dir irgendwie zu helfen und du bist selbst noch zu unerfahren, dann lässt dich die halt, wie wir in Österreich sagen, anrennen. Also dann läufst du da gegen die Wand ohne Hilfe. Und ich glaube, das war jetzt hier nicht ganz so extrem. Aber ich glaube, die waren jetzt beide nicht immer so, dass sie gerne auch wollten, dass die andere jetzt besonders gut aussieht in diesem Match. Und das hat man halt schon auch gemerkt.
Ich weiß nicht, ob das daran lag oder einfach, ob die beiden vielleicht nicht so 100% harmoniert haben. Ich hatte ganz oft das Gefühl, dass da dieser Sekundenbruchteil fehlt, dass die Aktionen crisp aussehen. Weil die haben sich wirklich viel überlegt. Da waren viele Kontersequenzen drin. Konter in den Konter, in die Aktion. Zum Beispiel, wo dann die Natural Selection gekontert wird, dann soll es diesen Cartwheel Alabama Slam geben und dann bleibt quasi Charlotte stehen, will die Powerbomb zeigen und dann geht quasi diese Bewegung nicht in einem Rutsch durch, sondern dann hast du nochmal diesen Sekundenbruchteil, wo quasi gewartet wird, so jetzt hebe ich dich hoch und jetzt machen wir weiter. Und das hatten wir mehrfach im Match. Und ich hatte den Eindruck gehabt, die beiden haben vieles gerettet, indem sie halt eben diese Athletik, die sie beide mitbringen, massiv in die Waagschale geworfen haben, weil das können die halt. Aber sehr oft waren da hier kleine Verzögerungen drin, die mich persönlich auch ein bisschen rausgenommen haben. Die Geschichte an sich und das Match an sich fand ich nicht so verkehrt, muss ich sagen. Aber das hat mich tatsächlich gestört. Ich finde, klar war eine Charlotte oft dominant und hat natürlich auch eine Tiffany gefordert. Aber gerade gegen Ende, wo dann ja so ein Spot gekommen ist, wo sich Charlotte scheinbar wieder am Knie verletzt hat und sie ja dann auch so ein bisschen verzweifelt, so, warte, warte, so, wo man so ein bisschen versucht hat, Realität und Wrestling miteinander irgendwie unterzubringen. Danach, finde ich, ist es spannend geworden. Der Rest war so ein bisschen,
Also es ist dann gegen Ende hin, hat's besser harmoniert. Ja. Aber wie du sagst, es war ein bisschen holprig. Aber es war immer noch, also wie gesagt, die sind halt beide athletisch genug und man darf auch nicht vergessen, also eine Tiffany Stratton, ich glaube, man hat es im Kommentar auch gesagt, die ist ja noch keine 4 Jahre lang überhaupt, also nicht, die war ja nie in den Indies. Das ist ja wirklich ein Eigengewächs, die man rekrutiert hat, extern. Und die wrestelt noch nicht so lange. Also dafür, ja, kann die schon entsprechend ganz gut mithalten. Also die ist nicht mehr so grün, wie man es vielleicht von so jemandem erwarten würde. Aber du merkst halt einfach, es fehlt halt vielleicht noch diese Routine für diese Art von Match. Und eine Charlotte Flair sagt halt wahrscheinlich, ja komm, wir gehen da raus, wir machen das einfach.
Ja.
Und ich glaube, wenn eine Tiffany jetzt nochmal 5 Jahre dabei ist, dann sieht das wahrscheinlich anders aus. So, ja, hat die da ein bisschen drunter leiden müssen, aber nichtsdestotrotz durfte ich hier auch Charlotte Flair bei WrestleMania besiegen. Also das ist auch natürlich ja ein Vertrauensvorschuss oder ein Vertrauensbeweis von der Company, dass man da in ihr halt wirklich ja Potenzial, großes Potenzial auch für die Zukunft sieht.
Leider ja, eben auch sehr deutlich am Ende, ne? Dann ist Tiffany irgendwann am Ende zurückgekommen, quasi hat hier den British Moonsault erstmal zeigen wollen, der ging dann auf die Knie. Charlotte hat sie dann versucht einzurollen, das war dann für eine 2. Charlotte dann auch noch eine Top Rope Natural Selection gezeigt, auch das wiederum nur eine 2. Und am Ende, ja, war es dann eben auch die Konter, ne? Und schlussendlich war es dann der Alabama Slam von Tiffy in die Ringecke, dann gab es so eine Art Regal Roll und dann eben den prettiest Moonsault ever und schlussendlich war es dann 1-2-3 vorbei. Titelverteidigung für Tiffany Stratton. Nicht ganz dieses Career-Making-Match, was wir uns erwartet haben. Nicht schlecht, aber es hat einfach ein bisschen was gefehlt, sowohl bei der Geschichte als auch bei der Durchführung. Das war
ja, und was wir auch gesehen haben, das haben wir jetzt gar nicht gesagt, Tiffany hat sich wohl irgendwo auch einen Zahn ausgeschlagen, also entweder einen ganzen oder einen Teil davon ist irgendwann mal geflogen. Also es war in dem Fall wirklich kein Kaugummi, sondern ja, da ist echt irgendein Shot gegen den Zahn gegangen. Das
und
heißt,
Spoiler hast du auch gehabt, die hat auch eine ganz rote Stirn. Und die
ja, sie hat dann auch, ja. sie war ja auch bei der Pressekonferenz, hat gesagt, sie sieht jetzt mehr aus so wie eine Beat-Up-Barbie im Moment. Also die dürften da auch schon, ja, snack geworkt haben miteinander. Also da dürfte schon ein bisschen härtere Schläge auch gegeben haben. Ja, die wird sich jetzt auf jeden Fall ein bisschen erholen müssen und wohl auch einen kleinen Zahnarztbesuch hinlegen müssen demnächst.
Ja, erstmal jede Menge Icepacks und dann eben, da wird man sich schon gut um sie kümmern. Ludwig Kaiser wird da garantiert das ein oder andere Coldpack reichen oder so. Mal gucken. Weiter ging es dann mit der Hall of Fame, der üblichen Präsentation der Kandidaten und Kandidatinnen, die dabei gewesen sind. Standard, sage ich mal, um so ein bisschen Zeit zu überbrücken vor dem Main Event, Markus, oder ich fand das immer ganz schön.
Ja, wobei, wer nicht, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wer nicht dabei war Lex Luger.
Stimmt, ja.
Den hat man auch nicht wirklich, also Triple H hat dann zwar bei der Pressekonferenz ihn kurz erwähnt, aber man, also er war nicht da und man hat ihn auch bei dem, also man hat ja auch alle, die, also jetzt außer den Legacy Wing, aber alle, die sozusagen regulär eingeführt wurden, haben wir auch namentlich erwähnt, waren ja auch da. Lex Luger nicht, also Lex Luger war ja, ich weiß nicht, ob das dann parallel zu WrestleMania war, da sind auch Fotos kursiert, der war ja bei WrestleCon, auch mit Sting übrigens gemeinsam, also gibt's ein Foto, glaube ich, mit Lex Luger, Sting, Kevin Nash und ich weiß nicht, ob's X-Pac noch war, aber der war, offenbar hat sich der irgendwo anders noch ein bisschen Kleingeld abgeholt und hat sozusagen hier die, also ich gehe mal davon aus, dass es daran lag, aber man hat sonst jetzt nichts mehr gehört von ihm.
Ja, das ist richtig. Aber nichtsdestotrotz, also ich fand auch gerade die Rede von Lex Luger, der dann hier auch diese Hall of Fame Induction ja auch persönlich quasi und stehend vor allem auch entgegengenommen hat, das war schon ganz nett. Und Triple H auch mit einer sehr langen Rede, muss man an der Stelle sagen. Und ja, also das war, wenn hat man noch Bret Hart und Steve Austin zum Beispiel.
Genau, Typhoon. Also Hall of Fame, ja. Genau, Natural Disasters, die Familie von John Tenta und Typhoon. Hall of Fame, muss ich gestehen, muss ich noch fertig gucken. Ich habe mir tatsächlich jetzt nur live die Induction von Triple H angeguckt. Beim Rest habe ich nur mal kurz drüber gelesen, aber das steht noch auf meiner Liste, mir das nochmal in Ruhe anzugucken, auch den Rest.
Man kann ja sagen, du hast, glaube ich, mehr als genug Wrestling eigentlich an diesem Osterwochenende geschaut, wenn man ehrlich ist.
Ich habe noch eine lange Liste an Matches, die ich gerne noch sehen möchte. Schauen wir mal.
Das glaube ich sofort. Der Markus schläft einfach die nächsten 5 Tage nicht. Der guckt nur Wrestling durch. Der hat immer so ganz viele Streichhölzer, die er sich so in die... Die muss ich jetzt gleich noch per Fahrradkurier bis nach Österreich so eine extra große Ladung Holy Energy rüberschicken, damit der wach bleibt.
Sehr gut.
So, weiter geht's. Main Event Time. So sind wir dann schon. Nämlich natürlich das größte Triple Threat Match aller Zeiten. Roman Reigns trifft auf Seth Rollins, trifft auf CM Punk. Natürlich CM Punk mit Paul Heyman an seiner Seite. Und alle drei mit besonderen Entrances. Ich fange mal vorne an. Seth Rollins macht hier einen auf The Rock, hat einen Flammenwerfer dabei und passend zum Burn It Down entzündet er sozusagen erstmal die Leinwände, also virtuell, ne? Also er hat sie nicht wirklich angezündet. Und hat auch noch gleich zwei Outfits, erstmal in schwarz und dann in weiß. Und einen Roman Reigns, da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, kommt hier raus. Erstmal dachte ich so, ach guck mal, es ist gar nichts. Und dann dachte ich mir, ach schau mal, jetzt haben sie die alten 3D-Animationen wieder rausgekramt. Bis mir dann aufgefallen ist, dass diese großen Ahnentafeln mit den Bildern der Bloodline Legacy sozusagen, dass das alles riesige Videoleinwände gewesen sind, Markus. Das fand ich schon so technisch sehr, sehr beeindruckend.
Ja, das war, also über die Production der WWE kann man ja wirklich nichts kommen lassen. Also da scheuen sie ja keine Kosten und Mühen, dass das wirklich alles richtig cool und groß aussieht. Und ja, hat man auf jeden Fall auch bei den beiden gemacht. Bei CM Punk war es mehr so, ja, solides Musikerhandwerk. Der wurde nämlich hier live von Living Colour zum Ring gesungen mit Cult of Personality. Also man hat ja auch zuvor gab es ein wirklich langes Videopackage, wo man sozusagen hier auch sein ursprüngliches Theme nochmal verwertet hat. Zuerst auch in der Klavierversion und dann sozusagen in der echten Version. Also auch das war ziemlich cool gemacht. Aber ja, der kam hier raus, der kam auch mit Paul Heyman. Paul Heyman auch jetzt gar nicht mehr irgendwie so verzweifelt wie noch zuletzt. Also hat hier gelacht, hat ihm hier auch nochmal die Uhr hingehalten, damit er hier drauf gucken kann. It's Gathering Time. Hat es noch einen Kuss an den Kopf gegeben. Und Paul Heyman, ja, hat hier zunächst mal sehr happy gewirkt. Sehr schön fand ich dann auch, also dann waren die natürlich im Ring. Roman Reigns natürlich hier mit seiner Ulla Faller, mit der Halskette. Und ja, normalerweise hatte die immer hier Paul Heyman für ihn verwahrt. Und dann haben wir schon gesehen, also da steht er hier da guckt er, dann guckt er hier zu Heyman, dann denkt er sich, normalerweise gebe ich die dem, aber der ist ja jetzt gar nicht in meiner Ecke, der ist ja bei CM Punk. Und also wirklich sehen, da überlegt er irgendwie so eine halbe Minute, was mache ich jetzt mit dem Zeug? Und ja, drapiert es dann letztlich in der Ecke. Also da hat man sehr viele so kleine Geschichten schon mal erzählt, noch bevor das Match eigentlich losging.
Das wollte ich gerade sagen, es ist ohnehin ein Match. Ich glaube, wenn man sich das noch zwei, dreimal mehr anschaut, da stecken wirklich sehr viele Details drin. Und das ist auch wirklich sowas, was dieses Match auszeichnet. So kleine Momente, Blicke, Gesten und auch andere Dinge, die einem hier wirklich auffallen. Weil das hat man auch gemerkt, man hat diese reiche Geschichte dieser drei Figuren, die hat man wirklich hier ausgenutzt. Und das ist ja auch was dieses Match ausgezeichnet hat. Ne? Übrigens, ganz kurze Randnotiz von mir, einen kleinen Moment. Was mich übrigens beim Entrance von CM Punk echt rausgenommen hat, war, dass dann der Sänger von Living Colour, der ist, glaube ich, Corey Glover, als CM Punk zu ihm gekommen ist, erstmal sein Handy rausgeholt hat beim Singen und von sich und CM Punk beim Singen irgendwie ein Selfie gemacht hat. So, das, ich auch so, Alter, jetzt ernsthaft, so könnt ihr das nicht später machen und während wir hier Millionen von den Zuschauern vorm Fernseher, naja gut, egal. Naja, wir haben es ja gleich zu Beginn gesehen, dann CM Punk zieht sich dann erstmal zurück, geht zu Paul Heyman, beratschlagt sich so ein bisschen, ne, und macht sich so ein bisschen über die anderen lustig und sagt, ja komm, jetzt macht er halt mal und dann denkt man, ja gut, vielleicht sind die beiden auch einfach klug genug und sagen, nee, wenn du sagst, wir sollen uns hier kloppen, dann kloppen wir uns erst recht, dann kloppen wir auf dich ein. Nee, und dann war es dann halt so, dass dann Reigns dann die Schnauze voll gehabt hat und hat einfach seinem ehemaligen Shield-Kollegen Rollins eine reingehauen. Und wir haben anfangs sehr stark dieses Muster gehabt, zwei Leute brawlen und der dritte Mann, der guckt dann draußen zu. Das wurde dann später aufgelöst. Aber das ist ja so eine Struktur innerhalb von Triple Threat Matches, die wir oft gesehen haben. Ich finde, hier hat's dann Sinn gemacht. Da gab's ja auch noch die Phase, wo dann Punk und Rollins sich nach draußen gebrawlt haben und dann irgendwann Roman Reigns einfach über die Barrikade angeflogen kommt und dann war es quasi vorbei mit der Zweisamkeit.
Genau, also die waren ja wirklich hier im Publikum ein paar Minuten, haben sich auch gegenseitig mit Mülltonnen und so weiter verkloppt. Und ja, es war auch sehr schön. Also die waren also in der Nähe der Barrikade und plötzlich kommt hier ja aus dem Augenwinkel Roman Reigns angeflogen und ja, hat die beiden und ja, so ein bisschen noch die erste Reihe Fans hat auch ein bisschen was abbekommen. Genau, da ging es entsprechend los, dann waren die wieder zurück im Ring und wir haben ja auch sehr viel gesehen, also sozusagen sehr viel ihrer eigenen Moves und sozusagen sehr viel, sehr oft, als sie die Moves der jeweils anderen irgendwie gemacht oder versucht haben zu machen, also Punk, der gleich mal so hier diese, ja, diese Pose von Roman Reigns in der Ecke ein bisschen parodiert, will ihn ins Bier machen, ja, läuft aber dann in den Samoan Drop hinein. Es hat nicht immer alles optimal funktioniert. Dann gab es sozusagen gleich einen Counter, soll es einen Superman-Punch geben von Roman Reigns, der in einen Neckbreaker entsprechend umgewandelt wird. Also da ist dann schon einiges passiert. Und der nächste relativ coole Spot war ja auch, da waren sie in der Ecke, ich glaube, es waren Punk saß in der Ecke, Rollins war dann so oben, da soll es irgendwie einen Superplex-Spot geben. Und dann kam halt Roman Reigns und normalerweise sagst du, naja, jetzt gibt's hier irgendwie diesen Superplex-Powerbomb-Spot, aber nein, der hat sich hier Seth Rollins eigentlich auf die Schultern gesetzt, so eine Electric-Chair-Position, und CM Punk dachte so, ach, wenn ich schon mal hier oben stehe, bin ja aus Chicago, wir waren auch aus Chicago, die Road Warriors, na, dann gibt's hier mal schön Doomsday-Device.
Ja, das war auch eine coole Aktion. Ohnehin, so gerade so diese zweite Hälfte nach dieser, ich nenn's mal, Abtast-Zweier-Phase, da hast du eigentlich fast nur Signature und große Aktionen und Konter gehabt. Jetzt hier dieser Doomsday-Device, danach nennst du CM Punk, der erstmal den Spear von Roman Reigns kontert mit dem Upkick, dann sogar einen Rock Bottom zeigt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Für eine 2, dann in den Anaconda Vice geht, versucht Roman Reigns zur Aufgabe zu bringen, dann Rollins, der mit Big Splash von oben runterkommt, mit dem Frog Splash. Und du hast eine ganze Abfolge. Also wir können hier wirklich jetzt quasi einfach durchrotieren, wer hier in welcher Paarung die Aktion gegeneinander zeigt. Alle großen Trademarks sind hier in verschiedener Art und Weise durchgewechselt, durchgekontert, kombiniert worden. Und dadurch hast du sehr schnell so ein Gefühl gehabt, so, oh, jetzt kann's enden. Also es war wirklich Nearfall after Nearfall after Nearfall. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das Tempo war hier hoch. Und ich glaube, so viel können wir vorwegnehmen, Markus. Also der Main Event war auch das mit Abstand beste Match des Tages.
Ja, absolut. Und es war halt, Du hast halt gemerkt, das ist halt so ein Match, wo Paul Heyman auch sozusagen seine Fingerabdrücke sichtbar sind, weil es war halt so dieses typische große Match mit sehr viel Finisher, Spawning, bis es halt irgendwann mal, ja, nicht mit einem Finisher, sondern eigentlich mit einem großen Engel geändert. Also wir haben zum Beispiel nochmal gehabt einen, ich glaube es war Rollins, der so einen Spear in der Luft in ein Pedigree verwandelt hat. Das hat auch ziemlich cool ausgesehen. Wir haben natürlich Anaconda Vice gesehen. Wir haben Reigns gesehen, der hier mehrfach auch mit dem Guillotine-Choke versucht hat, das Match zu gewinnen. GTS haben wir mehrfach gesehen. Spears haben wir gesehen. Pedigrees haben wir gesehen. Curbstorms haben wir gesehen.
Ja, wir haben das also alles gehabt. Ja, ja. Eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist diese Szene außerhalb des Rings, wo er versucht hat, Rollins hier quasi einen Roman Reigns nochmal so zu anzufeuern, so als der Architekt von The Shield. So, komm, wir machen das jetzt. Und hatte quasi Roman Reigns aufgefordert. So, komm, wir powerbomben jetzt gemeinsam, wie zu guten alten Zeiten, powerbomben wir den jetzt hier, den CM Punk durch den Tisch.
Genau, oder hat sich im Ring schon begonnen.
Eigentlich. Ja, genau. Ja. Und dann hat er Roman Reigns ja von wegen vergiss es und hat ja im Endeffekt ja erst CM Punk durch den Tisch gepowerbombt und dann auch nochmal Seth Rollins. Und dann, das war für mich ja so der Aufgalopp zu dem, was dann zum Schluss kommen sollte, ne? Weil dann Reigns auch angefangen hat, mit Paul Heyman zu diskutieren sozusagen. Dann gab's diese vielen Submission-Moves, wie du schon gerade gesagt hast. CM Punk, Anaconda Vice, Rollins, der reinkommt und Punk aus dem Anaconda Vice in Sharpshooter nimmt. Roman Reigns, der Rollins daraufhin in die Guillotine nimmt. Also diese ganze Abfolge. Und schlussendlich ist es dann CM Punk, der dieses ganze Submission-Geknote mit dem eigenen Stomp aufbricht sozusagen. Und dann kommt irgendwann der Augenblick, wo die Finisher hier nochmal getradet werden. Da gibt's den GTS gegen Rollins. Es gibt den, wie war das nochmal?
Es gab noch einen Star. Es gab einen GTS für Rollins. Das war ein ziemlich knapper Nearfall. Dann gab's nochmal einen GTS gegen Rollins. So, dann stand Punk da. Dann gab's einen Spear gegen Punk. Dann gab's einen Curbstump gegen Reigns.
So war es, genau.
Und dann, Dann waren irgendwie so, das war die Situation, ich glaube, Punk lag dann so links, Roman Reigns lag rechts und dahinter sozusagen in der Mitte lag Seth Rollins. Und Paul Heyman guckt sich das an, nimmt sich dann ein Herz, holt sich einen Stuhl und steht dann mal da. Und das haben wir schon vor ein paar Jahren ein bisschen gesehen, als Roman Reigns gegen Brock Lesnar war, wo auch irgendwie so die Frage war, wer bekommt jetzt den Stuhl? Damals ging der so irgendwie in die Mitte und es war nicht ganz klar, für wen war es jetzt gedacht. Das war es jetzt hier nicht, aber es war so ein bisschen eine Rückbesinnung daran auch. Also da steht er mal, da guckt er vom einen zum anderen. Die gucken ihn halt irgendwie an und was macht er letztlich? Ja, der Stuhl geht eigentlich zu CM Punk. Also auch der, mit dem in dessen Ecke ja eigentlich da ist. Ja, Punk schnappt sich den Stuhl dann, möchte jetzt Roman Reigns auch damit attackieren. Was passiert? Paul Heyman kommt von hinten und es gibt einen Low Blow
gegen CM Punk.
Das fand ich nämlich gerade das Interessante, weil Paul Heyman nicht nur draußen geblieben ist, sondern er ist ja aktiv dann in den Ring gekommen und hat seinen in dem Moment vorhandenen Schützling quasi so angefeuert. Ja, jetzt komm, jetzt mach das. Ne? Und dann hat er sich irgendwann in Position gebracht, gerade in dem Augenblick, als Punk den Stuhl sozusagen hebt und verpasst ihm dann den Cheap Shot. Und dann Roman Reigns, der Tribal Chief, siegessicher, grinst sich eins und fängt an zu lachen und denkt sich, ja, ne, guck, seine Liebe zu mir, zum Tribal Chief, der hält doch mehr. Und Paul Heyman wirft dann sozusagen dem CM Punk vor, so, ah, du hast mich dazu gezwungen, und übergibt dann den Stuhl ganz feierlich, wie sonst den Ulafala, an Roman Reigns. Und sagt dann auch noch so, ah, I acknowledge you, my tribal chief, und schwört nochmal ewige Liebe und sagt dann, ja, guck mal da sitzt doch noch einer, der liegt doch da noch in der Ecke. Und hier, ja,
er stand dann schon wieder, er hat sich gerade so wieder an den Seilen hochgezogen, und das war sozusagen genau diese Szene wie damals, 2014, glaube ich, der Turn sozusagen, der erste Split vom Shield. Da stand ja damals Roman Reigns in der Pose, und von hinten kam Seth Rollins. Jetzt stand genau an dieser Stelle hier Seth Rollins. Und Heyman zeigt ihm das auch und sagt, guck mal, schau, der steht genauso da, hier, nimm den Stuhl, und Roman Reigns freut sich schon, geht hier hin und schiebt auch nochmal hier Paul Heyman zur Seite, ein bisschen aus dem Weg. Ja, was macht denn Paul Heyman? Der verpasst einen zweiten Lobler, und in dem Fall an Roman Reigns.
Ja, im Endeffekt verrät er hier seine beiden Freunde sozusagen, ne, seine beiden Heyman-Guys, und überreicht dann Seth Rollins schlussendlich den Stuhl. Der verpasst dann Roman Reigns erneut, ne, wie damals bei dem Split von The Shield, erneut den Schlag auf den Rücken und dann noch den Stomp hinterher. 1, 2, 3. Es ist vorbei. Paul Heyman und Seth Rollins verlassen hier gemeinsam den Ring, und Seth Rollins gemeinsam als Sieger. Es gab den großen Verrat an beiden ehemaligen Paul Heyman Guys, an den besten Freunden, am Tribal Chief hier von Paul Heyman. Wie hat man das umgesetzt, Markus? Wie hat es dir gefallen?
Ja, die Umsetzung war, also wir haben ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ihr es im Review auch gesagt hat, aber ich glaube, ich habe es im Magazin zuletzt gesagt. Also ich bin ja ganz genau jetzt nicht in dieser Abfolge, aber ich bin davon ausgegangen, dass im Endeffekt hier Paul Heyman mit Seth Rollins sozusagen die Halle verlassen wird. Die Umsetzung selber fand ich sehr gut gemacht, also von der Dramaturgie her, klar, ist eine Paul Heyman Storyline, also der hat natürlich auch ein Gespür dafür, wie er solche Geschichten möglichst dramatisch erzählt, und man hat sie auch sozusagen der Pay-Per-View sehr unmittelbar in die Postshow übergegangen, da ist man auch wirklich noch mehrere Minuten mit den Kameras am Ring geblieben, und ja, sowohl ein Punk als auch ein Roman Reigns haben sie auch fantastisch verkauft, also die haben wirklich, ihre Herzen waren gebrochen, sie haben aber auch nicht mehr miteinander interagiert. Also jetzt auch nicht so, dass die jetzt gesagt haben, ah, Paul Heyman, das Schwein, den werden wir jetzt gemeinsam. Sondern nein, jeder war sozusagen für sich enttäuscht und traurig und haben auch völlig unabhängig voneinander den Ring verlassen. So, also Roman Reigns hat noch so ein bisschen Richtung CM Punk mal kurz geguckt. Aber da ist halt auch ganz klar irgendwie, also die Geschichte ist halt noch nicht auserzählt, von daher auch wieder sozusagen zurück zum ersten Match. Jetzt haben wir natürlich hier einen Top-Heel Seth Rollins bei Raw, aber ich glaube nicht, dass der schon irgendwie sich um den Titel kümmern will, sondern
nee, noch
ich glaube, da wird mal hier Roman Reigns und CM Punk, wird hier jetzt mal auf jeden Fall noch die Geschichte bleiben.
Auf jeden Fall. Auch interessant, auch dann keine Backstage-Kommentare von den beiden Verlierern hier. Ne? Es gab auch kurze Segment mit CM Punk, der aber einfach nichts gesagt hat und mehr oder minder wütend enttäuscht davon gestapft ist. Das hat man gut gemacht. Ich finde, das war ein tolles Match. Das war ein sehr, sehr unterhaltsames Match, was so ein bisschen auch den ersten Abend gerettet hat. Weil ich muss sagen, Markus, um so ein bisschen ins Fazit überzugehen, ich fand, das war schon, und ich sag's jetzt ganz bewusst so, ich fand, das war eine schwache WrestleMania.
Nein, also da bin ich voll bei dir. Also der Main Event war sozusagen wirklich das einzige, ich sag mal, WrestleMania-würdige Match, das auch wirklich langfristig in Erinnerung bleiben wird. Klar, der Opener mit diesem Titelgewinn von Jey Uso, das werden wir halt jetzt die nächsten 10 Jahre, werden wir halt diese Clips sehen, wo das ganze Stadion jietet. Aber an das Match werden wir uns jetzt wahrscheinlich nicht erinnern, weil es so unglaublich großartig war. Auch an so ein Tiffany Stratton-Charlotte Flair-Match wird man sich vielleicht mehr wegen den Umständen rundherum erinnern, aber jetzt nicht so, wenn ich denke, vor ein paar Jahren Rhea Ripley-Charlotte Flair, was wirklich ein fantastisches Match war, wo ich sage, das war halt wahrscheinlich eins der besten WrestleMania-Matches, die wir halt hatten. Da war jetzt relativ wenig dabei. Vielleicht werden wir irgendwie sagen, ja, Jacob Fatu, das war so hier sein erster Titelgewinn in einer langen, legendären Karriere bei der WWE. Aber da war jetzt sonst nichts, wo ich irgendwie diesen diesen WrestleMania-Moment feiern oder erkennen würde.
Nee, also das war auch viel, was man in so einer Weekly hätte machen können. Also sowohl das Tag-Team-Title-Match zum Beispiel, als auch Rey Fénix gegen El Grande Americano, ohne dem Beteiligten jetzt was wegnehmen zu wollen. Aber es hat nicht dieses Big-Time-Feeling ausgestrahlt, was eine WrestleMania haben sollte. Wrestlerisch war das meiste okay, aber das können die meisten auch besser, die wir da im Ring gesehen haben. Also irgendwie war da so ein bisschen der Wurm drin. Irgendwie hat da nicht alles so 100% zusammengepasst, sodass es sich nicht ganz so groß angefühlt hat, wie wir uns das auch gerade von der WrestleMania erwarten. Wir hatten ja gesagt, die Card für Tag 2 ist ohnehin größer und prominenter besetzt als Tag 1. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich von Tag 1 so in der Gänze wirklich enttäuscht gewesen bin. Also ich habe nach den ersten drei Matches gesagt, boah, also wenn das jetzt so weitergeht, dann ist er aber nicht gut. Ne? Dann Jacob Fatu war in Ordnung. Auch ich fand auch Tiffany Stratton gegen Charlotte Flair jetzt nicht katastrophal schlecht. Aber ich glaube zum Beispiel, dass die beiden, wenn die nochmal aufeinandertreffen, ein deutlich besseres Match abliefern werden, weil sie sich jetzt besser kennen.
Ja.
Main Event war top, aber der Main Event rettet für mich nicht die gesamte Show, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn wir jetzt unsere Bananenwertung hier auspacken, die berühmt-berüchtigte von 1 bis 8, ich bin hier bei einer 3,5 oder 4? Ich bin bei einer 4.
Ja, also ich bin auch so, ich habe auch überlegt, so knapp über, wenn ich jetzt mal hier sage, 4 ist sozusagen die Grenze zwischen 4 und 5. Also ja, ich würde hier auch irgendwo 4, 4,5 maximal geben. Also wenn ich es mal durchgehe, das erste Match war solide, War Raiders New Day war ein TV-Match, Jade Naomi war ein TV-Match, LA Knight gegen Fatu war cool, aber hätte auch bei SmackDown sein können. Americano Phoenix war halt kurz und war also das erste Kapitel in der Geschichte, wo einer der beiden Hauptdarsteller nicht mitgespielt hat. Charlotte Tiffany, haben wir erwähnt, war nicht schlecht, aber holprig, und der Main Event war halt ein typischer, großer WWE Main Event. Ja, also ich gebe eine großzügige 4,5, weil es halt ein großes Setting war, weil es WrestleMania war, weil der Main Event erinnerungswürdig war und wahrscheinlich uns das nächste Jahr noch begleiten wird, hier die Auswirkungen. Aber für eine WrestleMania war es tatsächlich relativ schwach.
Ja, leider, ja, bin ich leider dabei. Natürlich da auch, ne? Wenn ihr es anders gesehen habt, wenn ihr mega viel Spaß gehabt habt, hey, vollkommen fair. Ich muss sagen, ich war enttäuscht. Also auch so gut der Main Event gewesen ist, der erste Tag lässt bei mir eher hoffen, dass der zweite Tag einfach das Ding komplett in Schatten stellt und dass wir einen richtig geilen WrestleMania Tag 2 bekommen. Und dass wir sozusagen jetzt so diese Wackelkandidaten, weil sind wir ehrlich, Jade gegen Naomi, auch das Tag Title Match, das waren Wackelkandidaten schon im Vorfeld. Und das waren nicht die größten aufgebauten
Matches. Und auch da, also ich weiß schon, NXT-Review wird auch nochmal eine gesonderte Nummer.
Ja.
Aber ich fand zum Beispiel auch Stand and Deliver deutlich stärker von der Matchqualität her als jetzt WrestleMania über die gesamte Show betrachtet.
Ja, bin ich komplett bei dir. Dass die Review zu Stand and Deliver werden der andere Markus, nämlich der Markus Holzer und ich in der kommenden Woche aufnehmen, wenn hier der ganze WrestleMania-Schmonz erstmal erledigt ist. Wahrscheinlich tapen wir am Dienstag oder am Mittwoch. Und wir haben da natürlich auch noch, genauso wie auch die Review zu NXT Stand and Deliver, haben wir auch noch so ein kleines Reisetagebuch geplant. Ich wollte nächste Woche dann auch noch mit Kai und Chris Video telefonieren oder so telefonieren, dass wir da noch einen kleinen Podcast quasi aus den USA von vor Ort mitnehmen. Da warten wir aber Raw After Mania ab und schauen mal, was sich da so ergibt. Deswegen, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Deswegen unterstützt uns natürlich da gerne bei Patreon, Steady oder bei den YouTube-Kanal Mitgliedschaften und seid dann dabei, damit wir weiterhin auch solche Sachen wie heute machen können, uns nicht nur nicht um die Ohren zu schlagen, sondern dann auch zeitnah wirklich die Podcasts, auch inklusive Video.
Und nämlich auch den Ostersonntag um die Ohren schlagen.
Ja, und den Ostermontag.
Und den Ostermontag, genau. Also
genau, das steht auch noch.
Witzig, dass wir beiden einzigen Familienväter im Team hier die Geschichten machen. Aber ja, wir haben das entsprechend natürlich zu Hause abgeklärt. Auch da, ich kann mal großer Dank auch an die Familien, die da mitspielen mit. Wir machen jetzt hier, also bei mir war es tatsächlich so, ich gucke hier WrestleMania bis 5 Uhr, dann mache ich so ein bisschen den Osterhasen-Support, bevor alle anderen wach sind. Dann gibt's hier Ostereiersuche. Dann stelle ich mal die Frage, um 9 Uhr darf ich mich vielleicht nochmal hier 2 Stunden hinlegen, weil ich hatte nur so 2,5 Stunden Schlaf über die Nacht verteilt. Ja, und jetzt geht's natürlich 1 Uhr, geht's weiter hier mit Nacht 2. Ja, und wir werden natürlich auch, also Magazin haben wir angesprochen, da werden wir natürlich auch um die ganzen anderen Geschichten, die sich dann noch so am WrestleMania-Wochenende abgespielt haben, Bloodsport, Joey Janela's Spring Break, 1000 japanische Shows, also RevPro übrigens beginnt in einer Stunde, das möchte man auch noch gerne angucken mit Mercedes Moné. Also da wird es auch im Magazin diese Woche noch einigen WrestleMania-Week-Content für euch geben, also für alle, die uns da ein bisschen unterstützen wollen und die auch mehr am Wrestling interessiert sind, sage ich mal jetzt halt nur an den großen zwei WrestleMania-Shows.
Ganz, ganz genau. Ich glaube, das ist so mit die beste Woche, um bei uns bei den entsprechenden Kanälen einzusteigen, weil es da so viel Content, neuen Content auch zu hören gibt. Aber ich glaube, Markus, dann sind wir an der Stelle durch und können schon mal darauf verweisen, morgen gibt es natürlich dann auch die Review zu WrestleMania 41 Nacht 2. Auch wir, da sind wir wieder dann vor Ort und sind dabei. Könnt ihr euch drauf freuen. Wir schauen mal, wann wir das dann im Laufe des Tages online bringen. Seid ihr am besten bei uns auf den Social-Kanälen dabei. Discord ist dann natürlich immer so die schnellste Leitung zu uns. Und schreibt uns natürlich auch gerne bei YouTube, wie euch die ganze Show hier gefallen hat. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer wir hören uns morgen wieder. Schaut bei Holy vorbei, geht da einkaufen und wir sehen uns und hören uns morgen zur nächsten Review von WrestleMania. Viel Spaß heute Nacht und macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.